Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 93, heute mit Matt.
Hallo.
Mit Felix.
Nitro.
Und mit Illtrippen. Das bin ich, genau.
Das bin ich.
Illtrippen bin ich. Und da wir ja letzte Woche Steine werfen waren.
Warst du Steine werfen wenigstens?
Ja, klar.
In Berlin?
Nee.
Wie nee?
Nee.
Ja, wie jetzt?
Nicht.
Wo denn sonst?
Bin nicht, ja.
Steinbruch oder was?
Oder?
Gott, ja, ey.
Genau. In der Ukraine.
Da kannst du auf jeden Fall Steine werfen.
Da kannst du nicht nur Steine werfen, auch viele andere Sachen.
Zum Beispiel erschossen werden.
Dann wirfst du ja nicht, dann schießt du. Du kannst auch Steine schießen.
Nee, erschossen werden ist nicht
möglich. Ach so, dann lässt du.
Beim Steine werfen erschossen werden.
Ach so, ja. Nehm mich dagegen. Nee, ich war einfach nur wandern langweiligerweise.
Lame.
Ja, ich
Hast
weiß.
Du da Steine geworfen?
Da habe ich Steine geworfen, ja.
Wie viele?
Drei, vier.
Oh, das ist ganz schön wenig, Mann.
Plural, also.
Steine werfen.
Genau.
Eins, zwei, viele, läuft.
Genau.
Auf wen hast du die Steine geworfen? Hoffentlich nicht auf Kinder.
Nee, auf den Boden.
Oh, Gott. Die Boden, der Boden.
Der, der kann doch nichts dafür, Mann.
Doch.
Arme ist nicht Boden. In Ordnung.
Doch, doch. Und deswegen haben wir nicht gemacht, weil irgendwie Felix war noch krank oder so, oder?
Ich war krank.
Du warst krank.
Der war krank. Ach, ich war einfach nicht da.
Ja, gut.
Ich habe am Feiertag einfach mal krank gemacht, wie das sich für Selbstständige so gehört.
Ja, wunderbar. Hammer. Willst du eine Runde Mitleid oder?
Nö.
Nee, gut.
Ich hätte gerne lieber was zu essen.
Was zu essen hatten wir
schon. Waren doch gerade essen.
Echt?
Echt jetzt.
Gott sei Dank.
Kommen wir zum Teil, das, was Felix in der Zwischenzeit gemacht hat, weil der war nämlich fleißig. Der war nicht nur nicht Steine werfen, sondern er war auch noch fleißig.
Nämlich, wir haben es jetzt endlich für alle Leute, die live dabei sind. Leute, die live im Irk sind, können jetzt den nächsten Sendungstitel quasi mitvoten und mitbestimmen und ihre eigenen Vorschläge eingeben.
Das heißt, der Leadname muss das nicht mehr alles auf Twitter schreiben.
Genau, Leadname. Geh einfach ins Irk und schreib's alles dort. Eigentlich habe ich es nur für ihn gebaut.
Ja.
Dann kann er natürlich alles eintragen und dann alle können voten.
Hat
dafür.
Sich Twitter bei dir gemeldet, haben sie gesagt, der Channel läuft bei ihnen voll.
Genau, wir haben zu viele Dinge im Channel. Wir können nicht so viel.
Ja, wie muss ich mich da beteiligen? Also ich bin ja jetzt hier fleißiger Hörer.
Und dann kannst du Punkt Help eingeben im Irk-Channel.
Helpen.
Und dann, ich habe schon gemacht.
Jetzt das ist schön.
Er antwortet mir erstmal. Ich glaube, er antwortet dir auch nochmal, aber das ist ja auch egal. Und er hat ein paar Features, nämlich du kannst mit Punkt New und dann den Titelnamen, kannst du einen neuen Titel eingeben. Punkt List gibt alle aktuellen Titel aus. Punkt Highest sind die höchsten drei gerade. Und kann man halt auch einstellen, also die ersten, zweiten und dritten. Und das ist unglaublich, wie viel Energie man, wie viel Brain-Energie man in dieses Punkt heißt oder ich eingegeben habe, weil wenn du zweimal den gleichen Vote-Menge hast für einen Titel, dann musst du ja auf einmal denken, so, dann sind es ja beides mal der erste Platz.
Also eins, zwei erste Plätze.
Dann müsstest du eigentlich noch einen Platz mehr.
Ja, richtig. Dann hast du das Problem, okay, jetzt brauche ich aber, ich habe die ersten drei oder ich will nur den höchsten haben, aber dann sind ja die beiden der höchste quasi.
Wonach diskriminierst du dann? Nach Alphabet oder?
Nö, beides. Nee. Beides ist der erste Platz. Das, ich hab's
tatsächlich da gibt's dann so einen mit Pipe einfach auseinandergedoppelten Sendungstitel.
Nee, ich kann es hier, wir können...
Sendungstitel Duplex.
Nee,
machen
nicht
wir dann.
Also tatsächlich. Achso, ja, doch.
Ja, das aber
dann,
beides der höchste.
Also das Beste ist ja, wir bestimmen am Ende, wer es wird. Von daher ist egal.
So. Eigentlich war das Ganze umsonst. Ja. Schön, dass du es trotzdem
Felix
gemacht hast.
Felix war langweilig.
Ja. Mir war langweilig, ich musste es bauen.
Nee, wir haben ja echt immer so, dass das im IRC mehrere Leute sagen, ja, das irgendwie für Titel und schreiben sie es dann einfach nur so rein und wir pflegen ja nochmal unsere eigene Liste und dann manchmal vergessen wir es auch total. Und dann frage ich hinterher noch auf IRC, Twitter rum, was wir denn nehmen sollen. Aber jetzt haben wir ja wirklich mal etwas gebaut hier, da kann ich dann immer fragen, was war jetzt wirklich der Titel und wenn mir der erste nicht gefällt, nehmen wir den zweiten.
Genau.
Oder so.
Das ist so wie einfach. Es sich für einen hochtechnologisierten Podcast wie uns gehört, machen wir Dinge mit IRC.
Ja. Natürlich. Das ist der einzige Command and Control Channel, der wirklich funktioniert.
Und das Beste daran ist, ihr könnt auch mitcoden, weil der...
Das Ganze ist alles auf GitHub.
Genau.
Ich habe jetzt den Link mal reingetan, der führt zur Konfiguration und zu den Kommandos. Und da kann man auch alles sehen, was alles kaputt und kacke ist, was total gut ist. Und wenn ihr da Bock habt oder wenn ihr einen Fehler findet, was kaputt ist, dann einfach einen Pull-Request schicken und ich werde den dann rejecten und das selber schreiben und dann so tun, als hätte ich es gemacht. Ist ja klar.
Ja, machst es da dann sozusagen auch wie bei dem Bot.
Ja, genau. Nee, also was ich verwende, ist Reactor, was dann auch wieder ein selbstgebauter Irkbot ist von damals und konnte man den dafür direkt verwenden. Und das ist alles super gut.
Von damals.
Und es funktioniert.
Gut.
Sehr schön.
Hätten wir das geklärt.
Sehr schön.
Wir also benutzt den jetzt bitte im IRC und dann
oder auch nicht, ist ja auch scheißegal.
Hinterher, dass ihr damit, wenn ihr noch nicht im IRC seid und uns aber schon live zuhört, sage ich nochmal IRC3.net in den Channel Raute Binärgewitter einfach reinkommen und dort mit diskutieren. Kommen wir zu Blast from the Past. Das ist auch, Rantale hat es geschrieben.
Rantale hat es geschrieben.
Oder ja. Rantale.
Ja, jetzt ja irgendwie Rantale. Letzte Folge haben wir ja unter anderem auch eben über das ganze OpenSSL, LibreSSL, will nicht sagen Debakel, sondern Thema gesprochen, sonst riskiere ich hier gleich wieder
Rants,
Kommentarabmahnung. Und dann haben wir da auch Kommentare bekommen, dass das irgendwie total falsch dargestellt worden wäre oder so von uns.
Speziell von dir und von Flydie.
Ich glaube von Flydie, zumindest empfand ich den Kommentar darauf bezogen und Flydie hat einfach nichts dazu gesagt, glaube ich. Ja, so machen das die Profis.
Ja, einfach wegignorieren, bis es weg ist.
Und was aber daran recht interessant war, der Kommentator, der Nocke, hat uns darauf hingewiesen, dass es da einen von uns wohl übersehenen Artikel gab, der irgendwie so erklärt, was so der wirkliche Hintergrund von LibreSSL ist. Und da ging es auch irgendwie drum, wir haben uns ja dann auch ein bisschen echauffiert darüber, dass die Seite von LibreSSL in Comic Sans und so gemacht ist.
Das gehört aber dazu.
Das muss anscheinend ist das ein Insider innerhalb von das OpenBSD oder was FreeBSD.
Dass sie es in Comic Sans machen.
Dass da irgendwie viele Papers in Comic Sans eingereicht werden und so.
Deswegen sieht die Webseite trotzdem noch scheiße aus.
Ist egal. Das gehört nein, aber so.
Ich sage dazu jetzt nichts mehr. Außer schön, wenn es jedem in seiner Welt
ist. Ich fand die Heartbleed-Sache schon einfach schön, die Webseite.
Ja, das ist ja auch genau das, worauf ich hinaus
will. Schönes Icon mit, was hatten wir gesagt? Mit
schönes Icon, Panik oder Panik mit schönem Icon oder so.
Ja, genau. Massenpanik.
Genau. Panik nur nach Aufforderung durch das Personal. Und genau das, darum geht es mir eigentlich auch da. Und ich habe mir dann auch diesen Artikel Origins of LibreSSL durchgelesen und ja. Mit gutem Willen verstehe ich, was der Mensch da drin mir da sagen will und dass er vielleicht doch nicht ganz so ein Rager ist, wie wir alle in dem Moment erstmal gedacht haben. Aber so wirklich aus seiner Welt kommt er auch nicht raus. Ich stecke jetzt halt nicht so tief in den Entwicklungen von OpenSSL und so weiter drin und ist mir auch ziemlich egal, was in irgendeiner Mellog-Conf drin steht. Wenn jemand will, dass ich verstehe, warum er irgendwie handelt, dann sollte er mir das noch besser erklären. Wenn nicht, ist das auch okay. Ich muss das nicht verstehen.
Da du kein OpenBSD
einsetzt, wirst du wahrscheinlich auch nie LibreSSL einsetzen.
Naja, Apple hat ja so eine
ach, du meinst Apple
so eine ganz
BSD?
Grandiose Open-Source-Tradition. Nee, keine Ahnung. Wir wollen ja hier noch frei drüber
aber
reden
ich,
wollen. Können.
Nee, also eigentlich ist es egal, es ist nett, dass sie was machen. Ich hätte es halt lieber gesehen, wenn sie sich irgendwie mit den OpenSSL-Jungs zusammengesetzt hätten und gesagt, lasst uns mal das irgendwie Problem mal gemeinsam angehen. Aber gut, soll halt jeder machen, wie er denkt. Tote der Woche. Wir haben viele Tote der Woche, ne?
Viele gestorben.
Am besten fand ich aber den Antivirenhersteller, der sagt, unser Geschäftsmodell ist scheiße. Und Antiviren... Antivirenprogramme sind irgendwie tot.
Eigentlich haben da irgendwie den Berater was von dieser Droge Wahrheit oder so, ein bisschen Wahrheitsserum gespritzt.
Wir verkaufen euch totalen Scheiß und ihr bezahlt dafür echt eine Menge Geld, aber eigentlich ist es total dumm. Ja. Genau, also Semantic hat irgendwie, keine Ahnung, bei der Vorstellung von seinen Jahreszahlen oder keine Ahnung, bei irgendwas hat er gemeint, ach ja, scheiß drauf, Antiviren, Software ist doch irgendwie blöde und Banane und eigentlich tot. Wir machen jetzt Besonderes.
Naja, im Wesentlichen haben sie ja gesagt, jetzt zählt's erstmal nur noch die Analyse. So nach dem Motto, ist eh viel zu spät. Man kriegt sich eh nicht mehr sauber also geschützt außer, mit Antivirensoftware. Jetzt gehen wir nur noch dahin, dass wir im Nachhinein dann die Systeme irgendwie wieder repariert und vor allem uns einen tollen Namen darin machen, indem wir analysieren, wie es zu dem Wurm-Virus, was auch immer dann gekommen ist.
Ja. Also wir helfen euch jetzt nicht mehr, das im Vorrein zu machen, sondern wir helfen für teuer Geld zu verstehen, warum es passiert ist.
Und erklären euch, warum ihr dumm seid.
Ihr Kacknoobs.
Genau. Ja, das ist Consulting. So funktioniert Consulting. Du erklärst einem nachher, warum das, was er auf deinen Rat hin gemacht hat, falsch war.
Das ist ja praktisch.
Und du bist nie schuld. Das ist total gut. Ja. Also du rätst jemandem was und hinterher sagst du, ja, du bist ja auch total blöd, dass du auf mich gehört hast.
Ja, oder hast du halt nicht genau so gemacht, wie ich gesagt habe. Egal. Ist schon interessant. Was sagt eigentlich John McAfee dazu?
Ja, Norton hat er ja nicht noch erfunden, oder? Nee. Er macht ja jetzt noch andere Sachen übrigens, da kommen wir gleich dazu. Also Symantec, die irgendwie mit, ich glaube, Norton-Antivirus die Hälfte ihres Umsatzes machen, wollen demnächst was anderes tun. Aber es ist ja auch okay. Und eigentlich sind wir auch der Meinung irgendwie, dass Antivirenprogramme tot sind, oder? Wie seht ihr das?
Ich hasse alle Dinge.
Benutzt ihr welche?
Auf dem Mac sowieso nicht und auf Linux würde ich sowieso keins installieren. Auf meinem Android-Telefon.
Hast du dieses gekauft, was nichts macht?
Nee, tatsächlich bei den Rechnern, die ich so der Verwandtschaft und so weiter einrichte, ist in der Regel so, was ist das, Security Essentials drauf oder so. Ich habe mich dem letzten Mal auch zu, glaube ich, Avast oder so überreden lassen, das mal hin und wieder zu installieren.
Oh, da war doch auch das jetzt gerade wieder irgendwie eine böse mal. Lücke in Avast drin.
Ja, Lücke hin, Lücke her.
Das ist aber immer gut, wenn die Viren, Antivirenprogramme dann noch so eine Lücken haben, dass erst böse Buben darüber reinkommen.
Wenn du dir erst sowas drauf machst und darüber dann eine Lücke kriegst.
AVG hat natürlich immer schön. Das ist auch dieser Remote Manager oder wie das Ding heißt.
Es ist ja immer auch das Gleiche, die ganzen kostenlosen Tools, da ist man dann erstmal einen Tag lang mit beschäftigt, alle Warn-Pop-Ups und so weiter, die ganze Zeit aufploppen, irgendwie wegzuschalten, weil der gemeine User ja dann irgendwie völlig durchdreht, wenn da irgend so eine Meldung kommt.
Ja, erstens das und zweitens machen die ja auch noch alle dann irgendwelche Sachen, die du nicht willst, ja. Ich will eigentlich nicht, dass meine E-Mails nochmal geprüft werden und ich deswegen dann keine E-Mails empfangen kann, weil er sich irgendwie dabei aufhängt und dann irgendwie Support-Anrufe kommen und sagen, meine E-Mails tun nicht. Ja, mach mal das Virenprogramm aus.
Ja. Und noch eine Browser-Toolbar installiert, die dich die ganze Zeit darauf hinweist, dass dein Rechner jetzt sicher ist und überhaupt dann, das ist so schlimm und denen reicht es halt einfach auch nicht mehr da irgendwie. Also, ich meine, man braucht eine Firewall und man braucht irgendwie etwas, das Dateien auf dem Rechner checkt, aber eigentlich, also ich persönlich und auch die Leute, die ich da betreue, haben noch nie sich einen Virus eingefangen.
Ja, also ich glaube, wenn du dich nicht damit auskennst, dann fängst du dir halt schon mal schnell einen ein. Mhm. Und wenn du wirklich, ich meine, es kommen ja immer mal wieder Sicherheitslücken, Zero-Day-Exploits, da kannst du dich halt
nicht betreffen, weil du nicht relevant genug bist, ganz einfach.
Ich weiß nicht, wenn du so ein Standard-Windows-User bist und das macht dann mal wieder einer den Internet Explorer auf, aber dann betrifft das halt schon ziemlich viele Leute.
Ja, wenn sich halt für ein Botnetz ausnutzen lässt.
Ja, genau.
So. Aber Zero Days sind ja normalerweise für Sachen quasi, wo es dir dann auch wert ist, den zu verwenden. Darum geht's ja immer.
Also, ja, aber Otto normal Internet-Surfer, Windows-Nutzer, da ist halt die Kompetenz, sich im Web zu bewegen, nicht so hoch, dass sie nicht auf irgendwelche Sachen klicken, die böse sind und dann halt ihren Rechner ständig updaten. Und selbst wenn sie noch ihren Rechner ständig updaten, können sie halt auch nicht den Unterschied erkennen, ob sie jetzt infiziert sind oder nicht. Also ich denke, die werden immer noch ein Antivirenprogramm irgendwie brauchen. Ja. Aber Microsoft baut ja jetzt mit seinen Essentials und was auch immer da immer mehr solche Tools auf und deswegen ist wohl auch der Fall, dass jetzt Symantec sein Geschäftsmodell so ein bisschen bedroht sieht und langsam sich da zurückziehen will und etwas so anderes
versucht. Das hat sich ja abgezeichnet, weil ja einfach schon lange kein Geld mehr mit Antivirensoftware in dem Sinne zu verdienen war, glaube ich.
Doch, es war schon immer Geld zu verdienen. Es gibt auch immer noch nicht so
aber,
viel Geld zu verdienen.
Ja, aber halt nicht mit dem Einfachen, sondern nur mit dem, dass du die ganze Zeit irgendwelche Upsellings drin verkaufst.
Echt? Aber keine Ahnung, im Jahr irgendwie 50 Euro für irgendwie Müll zu kaufen, das ist schon relativ viel, oder? Ich kann das gerade nicht überblicken. Aber.
Ja, aber ich persönlich kenne keinen einzelnen Privatanwender, der sich mal eine Antivirenlösung gekauft hat, sondern die haben dann immer eine kostenlose Variante genommen.
Also speziell.
Und die waren dann immer voll mit, ja, aber hier, jetzt, du willst dann doch bestimmt auch noch diese halbherzige Firewall. Oh, dann brauchst du auf einmal das Plus-Paket, das kostet 3 Euro im Monat oder so.
Aber das zum das Beispiel, wo es passiert, ist
immer
ja
immer ein Zeichen, finde ich.
Diese, so. Diese Sicherheitspakete oder sowas, die du irgendwo aufgedrückt bekommst von deinem Internetanbieter oder so.
Wenn du bei 1&1 einen DSL-Anschluss
oder bei und aus Versehen falsch geklickt hast oder
genau
den Haken nicht weggemacht hast. Ja.
Genau.
Ja, aber Norton 360 ist wichtig.
Genau, ist wichtig. Und das Zweite sind natürlich große Firmen, die sagen, okay, wir haben so viele dumme Leute bei uns, dass wir es quasi auf alle Leute aufdrücken und dann ist es auch vorbei.
Ja, also ich meine ja im Privatumfeld.
Ach so, im Privatumfeld, ja.
Im Businessumfeld kann ich mir das vorstellen. Ich kenne auch viele, die auch wenn es dann zum Beispiel heißt, ja, man kann hier einen Mac oder so einsetzen, dann ist häufig die Bedingung, ja, man muss halt irgend so einen Virenscanner sich installieren und das ist eher so eine Versicherung für die IT-Abteilung, dass sie halt im Notfall alle Schuld von sich schieben können.
Ja.
So kriege ich das mit. Aber für mich ist es halt immer ein ziemlich deutliches Zeichen, wenn jemand sein Produkt rundum mit Upsellings irgendwie zukleistert und zutackert, dass er mit dem eigentlichen Produkt nicht mehr genug verdienen kann. Was immer wieder extrem erstaunlich ist, habt ihr mal, macht ihr wahrscheinlich nicht, diese Java-Updates unter Windows installiert?
Ja,
die so sind
scheiße.
Ja, immer voll mit
Ja, da musst du aufpassen.
Und ich weiß nicht was. Und ich denke mir nur so, Java,
das
Oracle.
Ja, die verdienen halt keiner Geld damit, die müssen das halt.
Ja, aber die müssen das doch querfinanzieren können.
Nee. Also könnten sie schon machen, wollen sie aber nicht.
Ich glaube, das ist einfach nur zu fett im Morast irgendwie versunken bei denen. Also da hat halt keiner mehr Kontrolle drüber. Ich meine, die Installer von Java unter Windows, die sind ja auch aus den 90ern immer noch. Naja.
Nicht in Ordnung einfach.
Wir kommen später noch zu Java. Freut euch drauf.
Ja.
Gibt's zu dem Antiviren-Thema noch was? Oder ist das?
Nö. Also genau, wir können noch ganz kurz sagen, was sie jetzt vorhaben, womit sie jetzt Geld verdienen wollen. Und soweit ich das verstanden habe, wollen sie jetzt Geld verdienen, indem sie dein Netzwerk-Traffic analysieren und schauen, ob sich schon Shit in deinem Netzwerk befindet und dir dann Bescheid sagen.
So ein bisschen
Incident Response quasi. Jetzt zu spät, aber wie sagen sie es?
Haben die dann bald auch so tolle Hardware-Appliances, die sie irgendwie an den Monitor-Report deines Switches anschließen kannst?
Natürlich. Haben sie garantiert jetzt schon. Stimmt. Jedenfalls das ist, was sie gesagt haben. Und
die Norton-Box. Ist
ein bisschen komisch. Ganz bisschen. Mm,
okay.
Also ich finde es nicht so awesome.
Ja, müssen ja die wissen, wenn sie glauben, dass sie damit genug Geld verdienen können. Ne?
Ja.
So. Noch tot die Woche. Wer kennt wen?
Was ist das denn?
Genau.
Ja.
Ja. Das ist Facebook von RTL.
Naja. Ja, brauchte man noch nie und jetzt ist es endlich weg, Gott sei Dank.
Ja. Ich erinnere mich noch dran, dass das erste und letzte Mal, dass ich mit Werk und Wen zusammen Kontakt hatte, war, als ich damals ich darf das sagen. Für web.de so ein Multilog in eine iOS-App entwickelt.
Oh, ob du das hättest sagen dürfen.
Und da haben wir halt dann auch so mehr oder weniger die Login-Prozeduren auf der Webseite mobil nachgestellt und das, wer kennt wen, war eine der schlimmsten. Und das für die 10 User oder so, die dort waren. Ich habe gerade hier die Seite offen und da ist oben so eine tolle, so eine Box drin, wo irgendwie so User Quotes irgendwie drinstehen und da stehen so geile Sachen drin wie, danke, dass ihr Wünsche erfüllen könnt. Und gleich geil. Kommt er bestimmt wieder. Ihr seid daran schuld, dass ich glücklich bin oder irgendwie so.
Was?
What? Ich habe einen Screenshot gemacht für alle Fälle. Wer kennt wen beendet seine Geschäftstätigkeit? So gehen deutsche Startups weg. Ja? Nicht irgendwie so, wir haben was viel Geileres oder so, sondern wir beenden unsere Geschäftstätigkeit.
Schön. Wer kennt wen? Also ich bin, glaube ich, zum ersten Mal auf dieser Webseite. Oh, die hat irgendwelche Preise gewonnen.
Das muss gut sein.
Webseite des Jahres 2013.
Entschuldigung.
Das ist aber...
In welchem Universum?
Und vor allem, wenn sie Website des Jahres 2013 ist, warum schließt sie denn 2014?
Ja, weil... Ach so, 2013.
Bestes Jahr.
Sind auf ihrem Zenit und danach geht's gleich. Ah.
Genau, ja, oder vielleicht haben die ganzen Institutionen dieses Jahr ihnen gesagt, na, wir können euch leider keinen Preis zuschanzen. Und gesagt,
na gut, dann beenden wir unsere Geschäftstätigkeit.
No. Es gibt einen Wer kennt wen Werbespot, TV-Werbespot.
Mhm. Mhm, das der lief praktisch. Dann wahrscheinlich auf RTL 2 nachts um 2 Uhr oder so.
Da laufen, glaube ich, andere Sachen. Oder es gibt dann einen extra Wer kennt wen Werbespot für andere Dinge.
Wer kennt wen Porno Edition.
Vielleicht ja. Also ich meine, nachdem du ja gerade da oben gelesen hast, dass da irgendwie ich bin so glücklich, dass es euch gibt und ich habe darüber meine Liebe des Lebens gefunden, ist es ja wahrscheinlich
ganz anders zu verstehen.
Ja.
Jetzt macht alles Sinn.
Everything makes sense now.
Und jetzt kann man selbst mit Pornos nicht mehr genug Geld im Internet verdienen.
Scheiße, so weit ist es gekommen.
So weit ist
das
es gekommen.
Das ist echt schlimm.
Ja, gut. Also, die Pornoindustrie verliert wieder einen total wichtigen Werbepartner.
Einen wichtigen Peer.
Okay, heulen wir jetzt eine Runde rum oder lassen wir es einfach?
Oh, wir können ja lieber über URLs heulen.
Ja, der Schmidlau hat uns vor einiger Zeit irgendwie einen Link geschickt, dass Google Chrome, also der Browser, eben so die URLs fast weg dingsied.
Dingsied?
Ja, dass die quasi fast nicht mehr zu sehen sind. Also du siehst, wenn du auf Amazon bist, nicht mehr diese böse hässliche URL, die da im Hintergrund ist, mit ihren ganzen Schrägstrichen und
die Amazon-URLs sind aber auch echt kacke, also sorry.
Sondern du siehst nur noch, dass du irgendwo auf Amazon bist.
Ja, bis auf Amazon.com. So.
Amazon, das reicht ja wohl. Weißt du, wo du bist? Gott.
Weiß für die meisten User wahrscheinlich schon. Ich meine, es ist ja, also beim Safari hat Apple das, glaube ich, mal angefangen, dass sie auch mehr oder weniger nur noch den Hostnamen dir deutlich anzeigen. Ich muss gerade das Safari eigentlich bei mir suchen.
Also ich meine, ich kann es ja verstehen.
Bei Chrome ist es, glaube ich, auch
und,
so.
Und
nachdem sie irgendwann mal angefangen haben, dieses http://// wegzulassen, gut, kann ich drauf verzichten, weil wenn ich... Ja. im www browse, dann mache ich das meistens per HTTP. Ja, für andere Sachen habe ich irgendwie andere Clients. Deswegen, gut, scheiß drauf, ist auch völlig egal. Für die meisten ist das Internet eh nur www und vielleicht, also eh nur HTTP und vielleicht noch ein bisschen E-Mail.
Facetube, ja.
Ja, genau.
Facetube
und E-Mail.
Ja.
Ja.
Geil.
Definitiv.
Ja.
Weil Google Waves nicht geschafft hat.
Sonst
wäre es WaveTube gewesen.
WaveTube Wares. Oder
ja. Face WaveTube.
FaceTube.
Mhm.
Ja.
Und ich weiß nicht, ich finde, also wir teilen ja schon ziemlich viele URLs überall. Und wenn du da jetzt demnächst nicht mehr reinklicken kannst und das Ding einfach mal schnell kopieren kannst oder wirklich mal einen Parameter schnell änderst.
Geht nicht mehr. Das benutze
ich nicht.
Benutzt eh keiner.
Du meinst außer die bösen Cracker-Hacker?
Ja, Cracker-Hacker benutzen die Hack-Toolbar, um irgendwie irgendwelche Sachen und Pizza kostenlos zu kaufen.
Das ist eine neue Browser-Bar, wo du die URL wieder mit demaskieren kannst.
Oh Gott.
Da kannst du wieder eine Pizza für 0 Euro einkaufen.
Ich baue das und ich baue Werbung ein. Geil.
Ja, und dann kannst du endlich wieder Pizza für 0 Euro kaufen.
Yeah.
Oh, nice. Cracktoolbar.
Ja, naja, also anscheinend ist das zum ersten Mal hier, hat der Paul Irish, der ja irgend so ein Developer-Advocate von
Google
ist, hat gesagt, naja, das ist erstmal nur so ein User-Experiment. Zum einen. Zum anderen, ich glaube auch für die meisten Leute ist das halt irgendwie gut genug. So schade es klingt, weil ich habe auch lieber die ganze URL da oben, weil also, wir haben in den letzten Jahren anscheinend, ich glaube, bis auf Amazon, ja, haben alle anderen
nette URLs gebaut, ja.
Schöne URL zu machen. Ich meine, ich bin ja gerade wieder dran, hier mir einen Namen für ein Produkt zu überlegen. Ich liebe Domain und URL Art. Also da so was Sinnvolles mit der Kombination aus Domain, Top-Level-Domain und am besten noch, also Subdomain davor und Pfad danach, noch irgendwie was Tolles hinzukriegen.
Ja. Aber es geht jetzt einfach, das ist vorbei die Zeit. Jetzt kannst du Punkt Guru holen einfach.
Ja, einfach nur noch Guru.
Linux-Guru.
Obwohl, ich habe was auf Flörop bestellt, weil ihr wisst ja, die Mamas haben demnächst so einen komischen Tag.
Oh,
und
nein.
Da muss man Blumen.
Die Mamas haben demnächst ihren Tag.
Das hört sich auch nicht richtig an.
Uiuiui. Oh. Jetzt kommt drauf an, wie alt deine Mama ist, ob die noch Tage hat oder nicht. Ja, okay.
Ich habe nur von diesem einen Tag gesprochen.
God damn it. Fly. Ja, Flydie. So, ist Flydie.
Oh, yeah. Flydie
ist schuld, Mann.
Vicious Flydie.
Vicious Flydie.
Okay. Also es ist bald wieder Muttertag und deswegen denkt dran, eurer Mutter irgendwas Nettes vorbeizubringen. Entweder Blumen oder, keine Ahnung, wenn sie auf Schokolade steht, dann Schokolade oder
oder auch nicht.
Virenscanner. Genau, richtet eure Mama doch mal.
Genau, die sind gerade billig. Komm, jetzt zuschlagen. Ja. Einmal einen Virenscanner.
Ja, schön einpacken.
Deswegen war ich auf Flurop und die URL sieht auch hässlich aus.
Das ist überraschend.
Es ist vor allem eine ASPX. Die benutzen doch, keine Ahnung, irgendwelches Windows-Geraffel-Zeugs dahin im Hintergrund. Da, die haben es auch nicht drauf mit schönen URLs.
Aber okay, siehst du zumindest, die haben schon mal Zanox als Tracking-Dienstleister.
Geil.
Schön.
Was ist ein Zanox?
Der Zanox ist halt einer der Dienstleister, die so Tracking
bereitstellen. Irgendwas?
Affiliate Marketing, so meine
ich. Ach so, nicht Google quasi.
Ja.
Nicht Google, wie heißt das Google?
Ja, da sind bestimmt noch 10 andere Tracking-Pixel auf der Webseite, aber Zanox hat sich auch in die URL reingehängt. Du kannst hier die Zanox-Partner-ID von denen gleich aus der URL auslesen, ist auch praktisch.
Also die URLs sind auch totaler Schnee. Vielleicht will man die ja doch nicht sehen.
Vielleicht sind die ja doch hässlich.
Ja. Erst bei jeder Webseite immer so eine Abfrage. So, wollen Sie hier die URL wirklich sehen? Ich zeige Ihnen mal die ersten 10 Zeichen. Ah, nein, nein. Oh.
Zeig mir deine URL.
ich zeig dir meine URL, du zeigst mir deine.
It's alright.
Willst du meine URL encodierten Zeichen in ganzer Blöße sehen?
URL-Porn.
Oh yeah.
Oh, gut. Naja, jedenfalls scheint Chrome die langsam irgendwie raushauen zu wollen. Ihr merkt, wir sind ambivalent. Wir sind uns nicht einig, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Also in ein paar Punkten sicher, in anderen Punkten total scheiß Idee. Ich will die immer noch rauskopieren. Aber dafür gibt's ja dann die Hack-Toolbar. Die der
Geil.
Felix und uns bastelt. Und
ich bastle nicht, die macht er hier.
Ist voll gut, ich habe dem Felix gerade wieder Arbeit verschafft.
Felix bastelt die und du designst die oder so ähnlich.
Nee, ich krieg das Geld.
Du kriegst das Geld, ja okay.
Was? Ja. Finde ich nicht in Ordnung.
Und dann stellen wir alles auf Facetube Wave und
Facetube Wave.
Die goldene Nase damit. Kommen wir zum Tumblr der Woche. Das TDLR Wikipedia.
TLDR.
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 Ich habe hier gleich einen guten gefunden.
Das ist uns via Twitter vorbeigedingst worden vom Nockerl.
Nockerl.
Ja, du hast eine total tolle. Guck, Mom ist auch ganz...
Megan Fox.
Ja,
Megan das Fox ist an American actress best known for starring alongside comparatively more lifelike computer-generated characters.
Sehr gut, ja.
Sehr
wunderschön.
Weiß man gleich, was gemeint ist, ne? Sehr schön. Ja, könnt ihr euch mal angucken. Ein paar witzige Sachen drin.
Ist schon
ein paar cool. Auch welche, die man nicht bräuchte, aber so ist das eben bei Tumblrs. Tumblrn?
Tumblrts.
Tumblrn. Tumblrn.
Tumblrb.
Nee, Tumblrn sind es, glaube ich. Ein Tumblr, viele Tumblrn.
Tumblrs.
Tumblrts.
Ja.
Tumbleweeds.
Razer. Pornhub. Pornhub ist eine Sharing-Site. Zwei bis drei Minuten Clips. Of what you should try and remember.
Ist doch hier the largest collection of nothing.
Titanium. Okay, also könnt ihr euch mal angucken. Ist der Tumblr der Woche von Nogal.
Nogal.
Wenn ich auch immer das richtig oder falsch ausgesprochen habe. Dann kommen wir zum McAfee der Woche. So viele der Woche diesmal. Der war nämlich der Meinung... weil er weiß ja auch, dass Virenscanner und so, weiß er schon lange, dass man damit nichts mehr verdienen kann. Deswegen hat er das ja an Intel verkauft und jetzt, nachdem er sich durchgehurt hat und gerauschgiftet und gebombt und was weiß ich, macht er jetzt wieder Software. Und er hat jetzt eine neue Beschäftigung gefunden, nämlich er bietet einen Messenger an. Das ist total innovativ, diese Idee.
Finde ich. Geil, der kann alles, Mann.
Mit Krypto.
Mit Krypto! Ja, also ein WhatsApp mit Krypto. Als hätten wir nicht auch davon schon genug, aber nein, jetzt
haben wir es noch
die
mal.
Die einzig wahre Messaging-Alternative kommt von McAfee. Und ihr habt sie hoffentlich schon alle runtergeladen. Der Name ist Shedder.
Shedder.
Shedder.im.
Ich würde es Shedder nennen.
Shedder. Ja. Shader.
Shedder. Wie der Käse, hätte ich jetzt gedacht.
Ach so, der Käse.
Oder?
Und ich meine, aber wenigstens ist die Webseite nett. Ja?
Das hat er doch nur gebaut, weil er doch wieder einen Hitman irgendwie bestellen muss auf irgendwie.
Und man höre und staune, diesen gibt es zurzeit für Windows Phone.
Geil!
Wupp.
Und für Android.
Ja.
Vielleicht auch irgendwann mal für iOS.
iOS-User brauchen keine Hitman.
Nee. Vielleicht?
Vielleicht ja schon. Vielleicht auch nicht.
Vielleicht auch nicht.
Ja, könnt ihr euch gleich installieren. Oder auch nicht.
Oder auch nicht.
Ja. Also.
Dann macht es das so.
Ja. Wie auch immer. Also, ich habe jetzt ich habe es nicht ausprobiert. Hat einer ausprobiert? Nee.
Kann man den schon benutzen?
Ja, den kannst du installieren. Kannst du mal kurz machen auf deinem Gerät hier. Ich habe leider, mein Nexus 7 ist leider immer noch in Reparatur. Deswegen kann ich nicht. Ich sag mal, er soll es demnächst mal installieren, wenn ich dann mal wieder das Gerät einschalte.
Ja.
Habe ich jetzt mal gemacht, aber bis dahin kann ich es nicht testen. Aber du könntest es natürlich mal ausprobieren und mit dir selber chatten oder so, weil.
Mit mir selber
andere
chattern,
Leute
quasi.
Mit dir selber chattern, genau. Vielleicht findest du ja auch noch andere Leute, die das benutzen.
Was, Cheddar?
Ja.
Ich hab's ja schon.
Ich shedde dir ein.
Du shedderst mir ein.
Ja. Hast du heute schon geshaddert?
Vielleicht.
Ordentlich rein shaddern.
Ja. Ja.
Ja, das könnte ich ja mal machen.
Ja, könntest du mal machen.
Soll ich das mal machen?
Ja, mach mal.
Aber dann
kannst
hab
du
ich halt
alleine cheddern.
Ja, vielleicht hat ja jemand im Chat auch schon Cheddar.
Cheddar.
Cheddar in den Cheddar.
Ja, dann machen das doch so. Oder? Nicht? Ja, gut. Du könntest ja auch Cheddar installieren.
Ja, habe ich ja gerade auf mein Gerät, was leider noch
Windows
in der Reparatur ist.
Ach so.
Nee, ich habe ja Nexus 7 und das Nexus 7 ist schon seit 3 Wochen irgendwie im Schweineladen.
Warum machen die sowas?
Die soll das Ding reparieren oder mir ein neues geben. Ich weiß nicht, was sie machen. Jedenfalls ist es ja kaputt. Hatte ich ja, glaube ich, drüber Mimimiet, ne? Irgendwann mal.
Ich weiß nicht. Hast du das?
Dass ich gesagt habe, irgendwie es bootet nicht mehr und das will sich auch nicht mehr formatieren und nichts mehr. Und jetzt liegt's da halt rum und wird hoffentlich bald repariert und bis dahin muss ich ohne Android auskommen. Das ist total traurige Geschichte, oder Leute?
Ich so wieder iOS benutzen.
Ja, und Selfish OS. Genau. Kommen wir zu den News. Firefox 28? 29?
Oder kann ich nicht mitreden? Bei mir installiert sich gerade Firefox 29.
29. 29 ist raus, ne?
Weiß nicht.
29.
Das ist halt Beta-Dingsy.
Ich hätte 29. Firefox 29 ist es.
Geil. 28? Okay. Ich hätte jetzt gedacht 28. Muss ich
28?
Sagen.
Okay. Also ich habe jetzt 29 drauf. Das sieht anders aus als vorher.
Ich war gerade auf 28. Dann habe ich diesen Infodialog nochmal aufgemacht und habe zum dritten Mal gesagt, ja, ich lade mir im Hintergrund ein Update runter. Auf 29. Jetzt mache ich es auf und da steht 30 drin.
Oh, das muss was
zu
bedeuten.
Du bist einfach total hart Beta.
Ja.
Also ich habe jetzt gerade die 29 installiert und sieht anders aus als vorher. Und er sagt aber, guten Morgen, guten Tag, Ihnen, Ihrer Privatsphäre und einem offenen Web verpflichtet, Firefox. Und jetzt kann ich sagen, sehen Sie sich an, was es Neues gibt.
Guten Tag,
es ist der schnellste, flexibelste Firefox, den es je gab. Los geht's. Neu gestaltete, intuitive Menüs. Ah, ich hab die schon beim,
Gut. Intuitiv, weil.
Intuitiv, weil
so
es jetzt aussieht
Chrome.
Wie, sieht jetzt aus wie bei Chrome und das kennen die Leute schon. Und alle Leute lieben den Chrome, deswegen wollen wir jetzt auch so sein.
Naja, es sind jetzt so riesen Icons. Habt ihr das gesehen? Da sind so große Icons
ja,
jetzt.
Ja. Das sieht ja, doch nicht aus bei Chrome. Ja, nee, aber dass das da oben rechts ist. Genau. Und
ja,
und
da aber so da habe ich jetzt
fuddeln kann.
Icons da. Yo, so ein neues Fenster.
I can have icons, aber dahinter kommt dann trotzdem.
I can have icons.
Ja, da kommt dann trotzdem immer noch der andere schwule Scheiß.
Was? Schwuler Scheiß?
Oh, man kann es anpassen. Oh, in meinem Internet? Man kann es anpassen.
Das geht ja gar nicht hier. Wenn man dann, also die, manches davon macht es hier, also für die Hörer unter euch, ich bin jetzt hier gerade im Firefox auf dieses Settings-Ding.
Und auf diese drei Striche.
Und wenn ich hier auf Einstellungen gehe, dann geht hier dieses alte hässliche Scheißteil auf. Aber wenn ich auf irgendwas anderes gehe, wie zum Beispiel auf Verlauf, also wo ist meine Chronik, heißt das hier, dann blättert das so in dem Ding drin.
Aber, ach du Scheiße.
Aber es bleibt so hässlich.
Und
die alte Seite,
voll
dass ich
klein
weiß,
einfach.
Dass ich zurück kann, bleibt da so.
Aber das ist das total geil. Guck mal hier, ich habe jetzt gerade gesagt, ich will hier bearbeiten und kann jetzt hier die Leisten und alles verschieben.
Ach so, ich dachte schon, du kannst jetzt die
und kann jetzt hier kann und kann irgendwie da was hoch und neues und kann jetzt hier festlegen. Boah, das ist geil.
Geil.
Das finde ich geil. Ich bin dafür. Und kann hier kann ich das Vollbild hinlegen. Oh.
Aber du weißt,
das ist schick.
Wir haben die Browser-Statistik-Umfrage letzte Folge oder so schon gemacht. Wir machen jetzt nicht nochmal.
Doch, noch eine, komm.
Was, wir haben eine gemacht?
Noch.
Und wer hat gewonnen?
Ja,
die Schweiz.
Ach so, stimmt. Wir haben ja, wir benutzen ja alle Chrome, außer du benutzt.
Ja, ich benutze den Firefox, genau.
Ja, und benutzt du den jetzt schon lange in dieser komischen, in dieser neuen Version?
Ja, seitdem er halt da ist.
Aber das finde ich jetzt gut. Also, dass man seinen Firefox sehr einfach neu gestalten kann und hier Sachen rein und rausziehen kann.
Ich finde den kacke, muss ich jetzt mal sagen.
Die haben nicht wirklich in dieses Menü da unten einen Ausschaltbutton reingemacht, damit kann ich meinen Firefox ausschalten.
Was? Wo?
What the fuck?
Beenden Sie Ihren Firefox. Aber ein intuitives Menü.
Die haben doch echt so viel am Klebstoff geschnüffelt, ey.
Finde ich. Und also dieses Anpassen mag ich. Tausende Möglichkeiten, Firefox zu erweitern. Surfen Sie los! Ihre Lieblingsseiten sind jetzt näher als zuvor.
Wenn man in den Anpassungsmodus wechselt, dann liegt das alles auf so einem Blueprint.
Ja, das finde ich gut. Das sieht schön aus.
Ist das private Fenster immer noch so lila? Nee.
Finde ich schön toll. Also, es gab ja mehrere Kommentare, irgendwie der schlechteste Firefox, den es je gab. Aber ich meine, ja.
Ich fände den nicht gut. So, ich habe jetzt noch gar nicht gesagt, wieso.
Ja, genau, sag mal. Okay, also du benutzt ihn jetzt schon eine Weile. Wir haben ihn gerade vor der Sendung installiert, also Matt und ich haben den gerade jetzt, oder Matt war sogar noch dabei eben.
Ja.
Ich habe einfach mal gesagt, über Firefox und dann hier updaten und so. Und dann hat er sich gesagt, ja, alles schicki. Und jetzt kam er neu hoch und hatte diesen komischen Dialog. Und ach ja, also sieht schon ein bisschen cleaner aus irgendwie, so ein bisschen integrierter.
In was integriert?
Ja, das weiß ich auch nicht.
In sich selbst?
Ja.
Also
was gefällt dem Felix denn?
Also mein Problem ist, ich benutze den Firefox eigentlich nur, weil du dort entweder Pentadactyl oder den Vimperator haben kannst. Also beides quasi das Gleiche. Für der Firefox verhält sich so ein bisschen wie der Vim. Und das finde ich eigentlich immer ganz cool. Also das ist eine coole Sache eigentlich für verschiedene Sachen. Und jetzt war es dann so, du hast den gestartet und normalerweise hast du im Vimperator hast du keine Leisten mehr, sondern nur noch quasi deine untere Bar, wo quasi deine
also
Vim-Bar.
Du benutzt den Firefox eigentlich nur, weil du keinen Firefox benutzen willst, sondern Vim fürs Web.
Ja, ich möchte gerne einen Browser benutzen, der Dinge macht, zum Beispiel im Internet surfen. Und schnell oder einfach, quasi Vim einfach, verwendbar ist. Eigentlich will ich einen Vim haben, ja. Und es gibt halt nichts anderes, was...
Es gibt leider keinen Vim-Webbrowser und deswegen,
genau,
deswegen benutzt er Firefox, aber das findet er doof.
Genau, also es, also beim... es gibt ein paar Sachen, die ich halt mit diesen Vim-Keybindings relativ cool finde, nämlich mit J und K grundsätzlich alle Seiten zu scrollen. Und ich weiß nicht, geht bei dir wahrscheinlich nicht.
Nee. Der Firefox hat ja immer so einen Modus suchen, wenn man lostippt. Das riskiert man dann da.
Genau, du hast ein Slash für Sachen finden in der Seite und du hast ein F für schnell in Links reingehen. Also das sieht dann so aus. Alles wird quasi gehighlightet, was du anklicken kannst und da stehen dann Nummern dazu und wenn du zum Beispiel F und dann die 8 machst, dann würde halt das anklicken, was
F8
F und 8 nacheinander.
Ja.
Und das ist eine coole Sache und ich habe mich da so hart dran gewöhnt, dass ich da nicht mehr weg kann. Jedenfalls, diese Bar oben wo, war dann auf einmal noch da, nämlich diese URL-Bar. Und das ist super nervig, weil du brauchst sie ja gar nicht, weil es steht da unten schon mal.
Weil du willst ja keine URL-Bar haben.
Richtig.
Du willst ja keine URL sehen.
Genau. Und das war super nervig und jetzt habe ich ein Plugin, was diese fucking Toolbar wieder wegmacht. Ja, ist ein bisschen kacke, aber so ist es halt.
Also, ich störe mich erstmal nur an der Optik und zwar ganz ehrlich, diese gerundeten Tabs da oben, die gehen halt einfach so, wie die da gemacht sind, irgendwie gar nicht. Aber echt? Das ist persönlicher Geschmack. Oder nicht stört Geschmack mich, oder wie auch immer.
Stört mich jetzt mal rein.
Die gar sehen nicht halt aus, als hat sie irgendein kleines Kind aus Ton geknupft.
Das ist was Gutes?
Ja. Nein.
Je nachdem, ob wenn es ein gutes Kind war, also, wäre das gut. Mm. Und was kann? Nicht?
Nee.
Das ist ja blöd.
Was soll ich jetzt hier eigentlich hinschreiben? Genau, Firefox 28, 29, 30.
Ja,
weil es sich
32.
Ich denke ja immer, jedes Mal, wenn ich ihn jetzt nochmal aufmache, hat er vielleicht noch eine neue Versionsnummer.
Naja, es kommt aber darauf an, ob du auf dem Beta-Channel bist oder nicht.
Ich bin auf dem Beta-Channel, aber ja. Er hat gesagt, er updatet von 28 auf 29 und danach war es die 30.
Tja. Also ich bin jetzt auf 29, 29 ist die mit diesem neuen Look, mit diesem
Aurora Borealis.
Genau, Look. Ich finde ihn nicht schlecht. Also geil finde ich dieses Anpassen. Das ist echt schön. Da kann man sich jetzt so schön schnell alles zusammenstellen, wie man will. Und das ist total knuffig, finde ich das.
Knuffig.
Total knuffig. Und ansonsten, ja, hat der Chat auch gerade gemeint, ich glaube Kätzchen im Chat hat gemeint, es gibt auch ein neues Plugin, was das wieder alles so herstellt, dass es aussieht wie vorher, den Classic Theme Restorer. Also wenn euch der neue Firefox nicht gefällt, dann installiert halt das, dann sieht's aus vielleicht wie vorher. Zumindest näher an dem, wie es früher aussah. Oder ihr benutzt eh die ganze Zeit den Chrome oder andere Browser und euch ist das alles scheißegal. Aber ja, dann ist das halt auch so. Ne?
Oh.
Gut. Kommen wir zu POTUS.
POTUS?
POTUS.
POTUS bekommt einen neuen Helikopter. Wer
ja,
ist
also POTUS? Zumindest POTUS Next.
POTUS?
POTUS? President of the United States.
Aha.
Die Amis reden nur von POTUS.
Echt? POTUS, POTUS und Pilatus? Oder?
Ja, genau.
Wie ist das? Also hab ich noch nie gehört.
Nee, ich auch nicht.
Aber es ist schön, dass du das... Ich hätte gedacht, das ist Protoss oder so. Irgendwie.
Ja, nee,
das wäre ja bei eher.
Als ich das Korea, das erste Mal gehört habe, das war dummerweise, glaube ich, auch in so einem Transformer-Film oder so, da ist okay.
Oh shit, die Protoss kommen. Und jetzt aber verloren, Mann.
Der Präsident ist auch ein Transformer. Oh no.
Naja, aber wenn Megan Fox daneben steht, ist doch alles gut.
Das ist die offizielle Amtsabkürzung.
Protoss. POTUS. POTUS.
Das Schönste ist, es gibt POTUS und FLOTUS.
Nee, also ich bin eher dann für die Protoss.
Ah, Flotus ist die First Lady of the United States.
Oh Gott.
Oh Gott. Das hört sich an wie so ein Peterson und Anton.
Findus,
genau.
Peterson und Findus. Flotus
und Flotus ging nach draußen.
Flotus ja. Und Flotus.
Anyway. Der jetzt nicht, aber der nächste... Und da ja der Obama schon Second Term ist.
Aber wenn der nächste eine Frau ist, wie heißt denn das dann?
Naja, dann ist sie Flotus und der ist Flotus.
Flotus und Flotus.
Nee, dann kriegt sie einen Brutus.
Ne, First Man of the United States, wie heißt denn das dann?
Sie ist dann?
Na, wenn die.
Motus. Ah, Fötus.
Fötus. Der Fötus ist es.
Ja, die nächste, also ich meine hier, die Frau vom Clinton bewirbt sich doch dann den nächsten.
Hillary.
Genau. Dann die Hillary, der Präsident ist, ist der Clinton.
Clotus.
First original enemy.
First
of
man
the United States.
First Fötus. Man of the United States. Fmtus.
Fmtus.
First man, ja. First lady, first sir, first, wie heißt denn das? Man, oder?
Lady and man? Officer oder so, ist keine Ahnung.
First officer.
Ist ja auch, gab's einfach noch nicht. Da sieht man mal wieder, ist nicht vorgesehen im System.
Nee.
Genau. Ist schade, aber scheint das System bisher nicht vorgesehen zu haben. Die werden bestimmt auf was kommen. Bis dahin haben sie erstmal 1,2 Milliarden ausgegeben. Also nicht ausgegeben, sondern im Wesentlichen will Sikorsky das Geld haben für die Entwicklung oder für die neue Reihe von, ich glaube, wie viel? 6 oder so? 6 Stück in 2019.
Helikopter,
genau.
Helikopter,
da kommen wir endlich
aber zum Punkt. Aber die gibt's ja, diese Quadrocopter gibt's auch schon ein bisschen billiger.
Ja, das ist aber ein spezieller Helikopter. Da kommen wir zu weiteren Eigennamen. Dieser Helikopter heißt Marine One.
Ah.
Macht das Sinn?
Nein. Aber
aber es gibt die Air Force One, also gibt es dann auch den genau. Marine One.
Die Air Force One ist halt das Flugzeug des Präsidenten, also der Jet, in dem er in der Gegend rumfliegt.
Das heißt,
und Marine One heißt der Heli, mit dem, also, und das
aber den ist, heißt er immer
Name
nur,
geht über, also,
genau, den heißt er, so heißt er,
steigt.
Ja, genau, den heißt immer nur, wenn er drin sitzt, heißt er nur Marine genau. One. Sonst heißt er nämlich
oder halt
FXQYY3CAB, Strich, längs, quer, sowieso. Ja.
Auf jeden Fall kriegt der irgendwie ein neues Modell oder so, und da ist jetzt an sich nichts dran, außer dass halt irgendwie Sikorsky das wieder bereitstellt. Und anscheinend ist es so, wie ich aus dem Artikel gelesen habe, dass momentan noch Modelle im Dienst sind, die aus den 70er Jahren irgendwie stammen. Mhm. Prinzipiell ist da eigentlich nichts dran. Ich finde es trotzdem recht interessant, dass der Präsident der Vereinigten Staaten mit einem Heli durch die Gegend fliegt.
Ich finde es awesome.
Ja, ich find, wie soll er denn sonst durch die Gegend fliegen?
Man kann ja sich hier überall eine Runway bauen lassen für sein Air Force One. Ich weiß nicht, ich finde ein Helikopter ein sehr instabiles Fluggerät.
Ich finde es awesome.
Ich finde Helikopter ziemlich cool.
Ja, aber ich meine, halt die Hallo. Brauchen halt nicht viel Platz zum Landen.
Ja.
Aber und die können halt auch auf Dächern landen.
Abgeschossen.
Ja, aber die können auch auf Dächern von Häusern landen.
Wie uns Roland Emmerich gezeigt hat. Ja, ich finde es interessant, dass sie da so ein Ding entwickeln. Und vor allem anscheinend ist es ein wichtiges Verlangen oder Belangen gewesen, dass das Ding gegen Vogelattacken
sicher ist. Ja, wenn diese Killervögel aus
diese Killervögel aus POTUS 3
POTUS 3
kommen, dann ja. aus an Hitchcock, die Vögel, wenn die Killervögel ja, kommen. Genau.
Die fucking Killervögel, ey.
Ja. Oder wenn die Vögel.
Es gibt anscheinend dann noch keine weiteren Infos zu diesen neuen VH-92. Aber ich finde es interessant, dass so ein Heli so viel kostet in der Entwicklung.
Hm. Ja, ich also, meine, für irgendwas müssen die ihr Geld ja auch ausgeben.
Für was denn so?
Bisschen drehenden Stahl da oben hin und fertig.
Ja, aber der ist gegen Killervögel.
Stimmt. Und der ist POTUS zertifiziert.
Und er hat einen ganz besonderen Namen, wenn der Präsident drin sitzt.
Ja, genau. Geil. Sehr schön.
Und hier, Marine One has never been attacked. Also zumindest nicht in der realen Welt, in Filmen ständig.
Ja.
Die ganze Zeit einfach. Es werden die ganze Zeit
alles angegriffen. Alles Doku-Filme.
Alle werden angegriffen.
Ja, ja.
Angegriffen. Kann man auch werden.
Oh, jetzt erprobiert eine Überleitung. Ja. Wenn man
so eine Samsung-Kamera hat. Hatten wir die Kamera hier überhaupt schon mal
besprochen? Ist es so eine Android-Kamera, oder? Nee.
Titzen.
Eine Titzenkamera?
Eine Titzenkamera.
Oh.
Die NX300 ist so eine Systemkamera, also so eine spiegellose Systemkamera. Und da ist halt Titzen drauf. Und Heise berichtet jetzt hier gerade darüber, dass da im Wesentlichen so der X-Server und so, wenn man im gleichen WLAN wie die Kamera ist, relativ frei zugänglich ist.
Ist doch gut. Da kann man quasi auf diesem Bildschirm was projizieren.
Und hier haben wir auch die grandiose Überleitung, ja, Testbilder auf die Zugriff auf die Testbilder von Präsident Obama. So, jetzt ist gelungen.
Bam.
Bam. Bilder von POTUS auf der Kamera mit dem X-Server.
Die POTUS greifen aber nicht.
Was? Ist nicht in Ordnung. Da steht hier, da gab's halt irgendwie,
da hat jemand Bilder
Testbilder, die auf der Kamera irgendwie drauf waren und die konnte man halt dann auslesen.
Macht das Sinn?
Ist doch schön.
Ja, ich finde es auch toll.
Also, wenn man
andere Hersteller wie Canon haben sich extrem viel Mühe gegeben, sowas zu entwickeln für ihre Spiegelreflexkameras.
Ja. Ja.
So WLAN-Transmitter und so, bla bla bla.
Genau, und dann bezahlst du dafür irgendwie 1.000 Euro. Oh. Und hier.
Das ist eine Social-Kamera, die shared das mit jedem.
Aber nur, wenn du im gleichen WLAN bist.
Ah, das ist sogar ein Responsible Sharing.
Genau. Ja, wenn du dich traust, dich mit irgendeinem Netz zu verbinden.
Also, selber schuld, würde ich sagen.
Wenn du diese Verbindung eingehst, dann ist die ja auch gewollt.
Ja. Ja.
Also es ist consensual und so, ja. Ne?
Ich frage mich halt, inwiefern das eine neue, was eine neue Hürde, sage ich mal, darstellt. Insofern, wir haben uns irgendwann alle dran gewöhnt, dass wir auf unsere Handys Betriebssysteme
Updates installieren. Die Nacktfotos von den Kameras abschnorcheln?
Nee, das ist gar keine Hürde. Das ist bestimmt schon längst passiert. Nein, mir geht es eher darum, das muss man jetzt irgendwie fixen. Und so gut, wie ich die schlauen Leute von Samsung kenne, haben sie das schon längst gemacht. Und jetzt geht es ja nur noch darum, das Update auszurollen.
Ja, und?
Und die hat die irgendwie 3G oder hat die nur WLAN? Was ich sagen will, also ja, auch bei meiner Canon EOS 400D konnte ich schon, indem ich irgendwie irgendwelche komischen Dateien auf die Compact-Flash-Karte gesteckt habe und dann die Kamera in einem speziellen Modus gestartet habe, konnte ich irgendwie ein Firmware-Update machen.
Genau, das war alles ziemlich. Das ist so, wie die 80er funktioniert.
Das ist so, ich weiß nicht, da gehst du in einen extra Raum, ziehst dir irgendwie Glacé-Handschuhe an und machst das Licht aus und die Türen aus, machst alle Musik aus und dann machst du das und so.
Und dann ganz viel hoffen und dann so mit Daumen.
Ja, genau, so Daumen drücken und du erdest dich noch 10 Mal und guckst noch mal nach deinem Qi und so.
Ist so, wirklich? Hast du es nicht gemacht und deinem Qi geguckt?
Qi aufnehmen dran, whatever.
Ja, und musst in die richtige Richtung gucken, vorher in die richtige Richtung beten.
Wir haben uns das ja zu einem gewissen Zeitpunkt auch bei Handys oder so nicht vorstellen können. Also bei meinem Nokia 3310
dachte ich immer geupdatet.
An Software-Updates.
Warum eigentlich nicht? Vielleicht hättest du es machen.
Weil es keine gab. Und weil es einfach irgendwie fertig entwickelt war.
So. Damals war Software noch fertig.
Und heute ist das Normalste der Dinge, dass man irgendwie ständig bei seinem Handy Betriebssystem-Updates installiert. Außer natürlich irgendwie, man ist mal wieder nicht von den Android-Open-Source-Updates betroffen worden.
Betroffen, genau.
Betroffen, ja.
Ja.
Egal.
Weil das macht betroffen.
Ich weiß nicht, ich stelle mir das halt interessant vor, wie das auf so einer Kamera läuft. Natürlich ist es eine Kamera mit einem Display, da wird dann Fortschrittsbalken angezeigt, schon klar.
Ja, aber ich meine, das ist doch heutzutage kein Problem. Wenn der wirklich ins WLAN gehen kann, dann poppt halt irgendwann auf, bitte updaten Sie, ja, nein.
Dann ja, wenn die so ja. Remote exploitable ist, dann musst du wahrscheinlich gar nichts machen. Sie können das Update selber installieren, aber halt nur einmal. Wenn sie es richtig gemacht haben.
Vielleicht kannst du ja auch Infotainment.de in so ein Textfeld eingeben. Kann ja auch sein.
Genau. Das ich meine, du hast ja keine Tastatur dran. Oder musst du die Tastatur erst über WLAN verbinden?
Nee, über NFC oder so.
Über NFC, die Tastatur. Vielleicht ja.
Auch NFD.
NFX.
NFX?
Ja. Oder was, IPX?
IPX ja. Verbinden, genau. Du musst erst den IPX-Stack
auf der Kamera installieren, damit das alles geht. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie man das Ding updatet. Es wird garantiert nicht so sein wie in den 80ern da, wo man
nein,
hier mit Globenhandschuhen irgendwas machen soll, sondern ich meine, es wird irgendwann sagen, hey, bitte update mich und dann sagst du ja und dann ist die halt geupdatet. Wie du gesagt hast, die Leute haben sich ja mittlerweile daran gewöhnt, dass alle Geräte irgendwelche Updates anzeigen, dein Desktop macht es die ganze Zeit, will ständig geupdatet werden oder macht es im Hintergrund alleine und verrät dir das gar nicht mehr. Dein Handy macht es die ganze Zeit und
das Fuelband sagt die ganze Zeit,
dass dein, selbst der Drucker sagt es und irgendwie alle.
Ich kann mich nicht erinnern, wann ich bei einem Drucker ein Firmware-Update installiert habe. Dazu muss ich aber auch nur vorausschicken, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal einen Drucker benutzt habe. Das ist echt schon ewig her.
Ja. Nee, es ist immer, wenn man mit so einem komischen Ämtern zu tun hat, muss man tatsächlich Drucker benutzen.
Ja.
Ja.
So ist das. Ja, wird bestimmt ganz normal sein. Irgendwann werden wir auch bei unseren Autos irgendwie, dann können wir vom Handy das Betriebssystem-Update auf das Auto installieren. Keine Ahnung. Wird eine spannende Sache.
Ja, da habe ich echt Angst vor.
Ach. Audi hat das ja jetzt, ne? Also Audi hat ja jetzt, wenn ich das richtig gehört habe, Android-betriebene so Tegras in den neuen TT eingebaut. Und zwar zwei davon. Eins für das Infotainment und eins für den Bordcomputer. Damit es irgendwie total sicher ist, dass da nicht irgendwie, wenn das Infotainment abstürzt, das Fahrzeug nicht mehr fahren kann.
Ja.
Macht prinzipiell mal Sinn.
Ja.
Ich habe mich dann zwar gefragt, ob sie das nicht auch auf einer CPU irgendwie hingekriegt hätten, weil eigentlich ist das Problem ja heute nicht mehr unbedingt die CPU, aber da wissen die schlauen Ingenieure von Audi bestimmt mehr als ich.
Sehr schön, sehr schön.
Kommen wir zurück zu unseren News.
Was gibt's denn noch für News? Da ist so viel passiert, oder was?
Der Ingo was reingeschrieben.
Ich habe was reingeschrieben? Ja, ich bin gerade abgelenkt.
Ja.
Ich bin gerade abgelenkt. Red Hat, ach so, ja, Red Hat, warte, ich muss Red kurz Hat. Noch diese eine Mail zu Ende schreiben hier.
Oh, God damn it. Was machst du denn hier?
Mittendrin. Ja? Gut, mittendrin. Dann erzähle ich so lange was über App.net.
Mach doch was.
App.net hat nämlich hier dem letzten wieder eine neue Finanzierungsrunde gehabt, oder wie war das?
Oh, Moment, was denn jetzt schon wieder? Warte. Wie ist es mit denen?
Naja, also,
wenden die auch ihre Geschäftstätigkeit oder?
Ja, nee, also sie hatten keine Finanzierungsrunde, sondern sie hatten halt einen State of the Union Address, wo sie gesagt haben, so ja, okay, also immerhin unsere Operating Costs sind gedeckt. Also wir
machen weiter.
Können auf uneingeschränkte Dauer weiter ganz normal operieren mit unserem Service. Aber wir haben kein Geld mehr für unsere Angestellten.
Das heißt, es läuft jetzt als Zombie für immer auf,
also sie haben halt,
wie der Amazon Cloud oder
genau,
was?
Genau, also sie haben halt einfach nicht genug Geld, um auch noch Entwickler zu bezahlen, die das da weitermachen.
Das macht
und deshalb
Sinn. Aber,
wollen sie jetzt mehr von auch von ihrem Core selber.
Ich weiß, was sie machen.
Open sourcen. Auf den Open Apache Graveyard. Der letzte Teil ist natürlich
nicht richtig.
Völlig real von völlig ihr hinzugefügt
worden. Das ist einfach so absurd. So, ja, wir haben keine Leute mehr, die das quasi für uns machen. Deswegen nehmen wir die Leute, die kostenlos für uns arbeiten.
Ja, vielleicht kann man irgendwie ein paar Leute von FreeBSD oder so davon überzeugen. Oder OpenBSD.
Also das Einzige, aber wir hatten es schon ein paar Mal, das Einzige, was die Leute einfach machen können, ist irgendwie Dokumentation fixen. Aber nicht irgendwie Sachen wirklich voranbringen. Außer du wirst dafür halt.
Wen meinst du jetzt irgendwie
Freelancer oder? So Open Source Projekte, wo die sagen, ja, hier macht mal. Das ist einfach quasi tot.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, weiß nicht. Also ja, ich stimme da insofern zu, weil ich ja auch in letzter Zeit viel von entsprechenden Open Source Projekten gehört habe. Also wo man dann so, ja, hier, das sind halt so 5 Committer.
Ja. So genau.
Im Wesentlichen. Stimmt ja. Schon, aber ich meine, gibt's halt auch wieder andere Beispiele wie Linux-Kernel oder so.
Ja, da gibt's halt auch genug Leute,
da
dafür,
halt
die dafür halt Cash-Moneys bekommen. Und das ist der große Unterschied.
Ja, klar. Die Frage ist ja dann genau die, kann das App.net-Ökosystem irgendwie sowas hervorbringen, dass Leute von Firmen dafür bezahlt werden?
Aber ich habe gedacht, App.net, der Plan ist irgendwie, dass sie, wie war das, dass sie Geld von dir bekommen und dann
genau,
ist es kostenlos
noch Geld von ihnen,
ja?
Nee, sie wollten noch Geld von ihren
Usern
haben.
Ja, die haben halt einfach mal
genau,
abgeliefert,
von den
was das angeht. Also ich war da halt einer der Ersten, wo damals gesagt hat, ich finde das eine gute Sache, dass ich dafür bezahle.
War
das, und
war das nicht die ihave50dollars.com oder so?
Was?
Die Webseite ihave50dollars.com, wo du dich für $50 einkaufen konntest? Das war
konntest,
das,
oder? Nee, du konntest ganz das normal so irgendwie.
Na doch, du musst es schon
einen
höheren Betrag zahlen,
damit
du da reinkommst.
Ich habe jetzt keine Erinnerung an.
Ich glaube,
es war nicht so wenig. Das fühlte sich ziemlich viel an.
Es war halt so ein Jahresbeitrag. Ich glaube so um die $50 bis $100 oder so rum.
Ja.
Und ich fand das ziemlich gut und dann ist da halt einfach nichts passiert. So. Und dann haben sie irgendwann, dann ist so das Typische passiert, so auch wieder dann panikmäßig, so ja, okay, wir machen jetzt hier irgendwie auch ein Freemium und jeder, der mal hier eingekauft hat, der darf noch ein paar Freemium-Mitglieder einladen und so. Und dann hat halt jeder von uns irgendwie auf Twitter seine .NET-Invites irgendwie verteilt und hat sich da irgendwelche Leute angelacht, die er nie wieder gesehen hat. Und
dann war es
kostenlos
für alle.
Dann habe ich irgendwie in vielen Podcasts und sonst irgendwo in ganz vielen elitären Kreisen gehört, dass App.NET auch so viel tolle Sachen kann. Aber wenn es halt keiner benutzt, ja, dann benutzt es halt keiner.
Das ist genau das Problem, ja.
So.
Naja, und wenn halt auch nicht genug dafür bezahlen. Also es waren dann wahrscheinlich schon ziemlich viele Leute, die irgendwie mal angemeldet waren, die halt vielleicht ein bisschen was gemacht haben, aber nicht genug.
Ja. Ja. Und dazu kommt halt auch immer, also bei Twitter gibt es halt auch zum Beispiel ein anscheinend recht gut funktionierendes Ökosystem an Clients dafür. Ich habe jetzt weder für den Mac noch für das iPhone auch nur irgendeinen halbwegs ansehnlichen App.NET-Client gefunden. Also das hier, das Netbot von den Tweetbot-Jungs, das war mal, Tapbot-Jungs, das war mal irgendwie so eine Zeit lang der Beste, aber der wurde halt auch nie weiterentwickelt, weil klar, da kam halt auch nie Geld bei rum für die.
Ja.
Ja.
Das ist schon ein bisschen schade.
Ökosystem funktioniert halt so nicht. Ist halt, ja, schade.
Vielleicht hätten sie sich mehr auf irgendeine Nische beschränken sollen und nicht dieses Ganze, wir sind quasi wie die anderen, nur nicht die anderen.
Ja, ich glaube, das war halt auch anfangs eines der Probleme. Viele haben überhaupt nicht verstanden, was App.net ist. Ja. Also viele haben nur gedacht, so ja, das ist halt jetzt irgendwie so ein neues Twitter.
Ja, habe ja, ich auch gedacht.
Das eigentlich. War, genau, das,
also das war meine erste.
War halt die Außenwirkung.
Noch, das ist halt das, was man auch noch davon
wahrnimmt. Das ist halt die, genau, das ist halt das Einzige, was du als ja, von draußen drauf guckender oder vielleicht mal angemeldeter bei Alpha heißt es ja, ne?
Ja,
der Teil.
Genau. Was ja bloß ein von, ganz, von ganz Apple, kleiner Teil
ist. Genau, du hast ja noch Omega und Peta und Blagedöns. Was du halt siehst von außen, das ist ja das Aushängeschild quasi. Und ich glaube, dann haben sie wirklich es nicht geschafft, leider nicht geschafft, den Leuten zu verklickern, was sie eigentlich alles wollen. Ich meine, gerade diese Idee auch, dass man Features irgendwie kaufen kann hier über so ein
App Store.
Ja, der App Store war es ja nicht, war eher so ein Crowdfunding-Plattform, was sie da noch drauf machen wollten.
So, dass man so mehr oder weniger dafür spenden und zahlen konnte, dass jetzt das Feature entwickelt wird.
Ja,
so.
Genau.
Ja.
Ja. Schwierig, aber ich meine, alle anderen Firmen hätten sich halt Venture-Kapital geholt ohne Ende, hätten das verbrannt und wären irgendwann aufgekauft geworden. Und so hat es halt nicht, die Methode hat jetzt auch nicht funktioniert und jetzt schmeißen sie erstmal alle Leute raus. Aber ich meine, es muss ja wirklich nicht das Ende heißen. Die Server laufen weiter und die Leute, die sich das ausgedacht haben, werden wahrscheinlich auch umsonst erstmal dran coden, oder?
Ich weiß es nicht, wie das ist. Das ist
aber nicht genug Leute zahlen, dann ist halt tot.
Das einfach. Fühlt sich so ein bisschen an wie dieses andere Social Network Ding. Wie hieß denn das nochmal?
Welches meinst du?
Es gab noch eins, wo sie gesagt haben, oh, wir sind viel so wie Facebook, nur verteilt.
Diaspora?
Ja, Diaspora, genau.
Und okay, das war ja nochmal ein anderer Ansatz. Da
genau,
haben
es war ein ganz anderer Ansatz, aber das Ende ist genau gleich. Die bei der Diaspora haben gesagt, oh, wir
ja,
machen
gut,
alles
aber
Source und nichts mehr.
Ja, aber da war ja von vornherein, dass sie Open Source machen wollten.
Also
die haben Geld gesammelt, um eine Open Source Software zu schreiben und die dann halt rauszubringen.
Genau.
Da war aber gar kein Businessmodell da.
Die anderen haben quasi. Nee,
aber App.net hatte ein Businessmodell. Die anderen hatten keins. Also da ist bei dem einen ist halt eine Firma pleite gegangen oder geht jetzt eine Firma drauf, in Anführungsstrichen, also App.net.
Ja.
Die hatten ja ein Businessmodell und alles und hat ja zumindest jetzt erstmal die ersten Jahre funktioniert. Und bei dem anderen, die waren ja nur eine Kickstarter-Kampagne, die Geld eingesammelt hat, damit sie danach Code schreiben. Und ja, das war Open Source. Da war ja kein Geschäftsmodell dahinter, dass sie hätten irgendwas, irgendeinen Service verkaufen oder
Luft und Liebe.
Das kannst du ja auch machen, wenn du Student bist. Ist ja auch total toll, wenn dir irgendjemand 20.000 Euro gibt oder Dollar gibt, dass du halt ein bisschen Open Source programmierst. Ist ja auch eine super Sache. Aber klar, der Drive war halt nicht da, um so soziale Netzwerke wie Diaspora wirklich groß zu benutzen. Also ich meine, die ganzen Leute benutzen Facebook, aber auch der Trend geht ja jetzt gerade schon wieder zurück.
Das ist
die Horde zieht ja weiter. Jetzt waren sie alle plötzlich bei WhatsApp, ja. Alle haben irgendwie WhatsApp benutzt und also die jüngere Generation hat da dann schon wieder nicht mehr Facebook gemacht, die hat ja nur noch WhatsApp geappt und selbst geappt und selbst die Karawane zieht jetzt weiter und irgendwie ein paar, na jetzt benutzen ja alle
Ghost.
Threema oder sonst was oder demnächst.
Ghost. Wie heißt dieses andere Ghosting?
Ach, ich kenne mich da nicht aus.
Man
muss auch ein paar Sachen aussitzen. Also zum Beispiel WhatsApp habe ich ausgesessen.
Ich habe das so hart alles ausgesessen.
Siehst du? Wer weiß,
das nicht durch.
Das setzt sich eh nicht durch, dieses Smartphone-Shit. Kannst du vielleicht nachschauen, wie du mit der Bahn irgendwo anders hinkommst, aber mehr geht damit eh nicht.
Hm.
Und du kannst jemanden eine SMS schicken oder eine Not-SMS, was dann irgendwas anderes ist, dein Messenger halt.
Ja, ich meine, vieles von dem scheitert halt auch immer an der Mission, die man sich ursprünglich setzt. Also ich kann halt nicht, zumindest für viele User, kann ich halt nicht heute herkommen und irgendwie eine tolle Open-Source-Lösung verkaufen und dann auf einmal sagen, so, mein Studium ist jetzt vorbei und gleichzeitig habe ich irgendwie so hohe Serverkosten irgendwie oder was auch immer angehäuft, dass ich jetzt irgendwie Geld brauche. Jetzt muss ich halt irgendwie Geld einsammeln. Und dann ist es halt gerne mal so, dass egal was du machst, die Leute dann gleich randalieren und sagen, oh, der
Ja, oder du machst halt deine Kunden zu Geld.
Ja, genau.
Aber ja. Da haben sie ja gesagt, machen sie nicht.
Egal, was du machst. So, sobald die Leute dann aus so einer Sicht heraus wittern, so, Gott, da wird jetzt irgendwie ein bisschen kommerzialisiert oder so, dann stehen sie auch auf den Barrikaden. App.net hat das andersrum versucht, hat versucht, okay, mit der klaren Aussage, so mit offenem Visier hinzugehen und sagen, Leute, wenn ihr sowas wollt, dann braucht das Geld, gebt uns das Geld, dann machen wir das. Da hat dann halt auch die Netzgemeinde.
Die Netzgemeinde hat versagt.
Auch nur 5 Euro dafür ist mir zu viel. Ja, okay, gut.
Scheiße. Ja, gut, aber bei Streamer funktioniert es ja jetzt zum Beispiel.
Ja, ich glaube.
Zur Zeit jedenfalls.
Ja, das
mal gucken, wenn dann keine neuen Installationen mehr hinkommen und sie kein neues Geld einnehmen, könnte das natürlich wieder anders aussehen.
Ich finde das immer extrem spannend so, ja, was da der Grund ist. Bei Threema war, glaube ich, einfach ausschlaggebend nur die Tatsache, dass das böse Facebook gerade WhatsApp gekauft hat. Sonst wäre Threema einfach nur weiter so hingedümpelt. Und damals, als App.net rauskam, also es fehlte noch so ein bisschen irgendwas, dass Twitter so, also jetzt gerade zum Beispiel.
Twitter böse war. Böse
genau, also wenn jetzt Twitter gerade noch irgendwie sowas bringt, also sie machen ja gerade allen möglichen Shit mit hier, man kann keine URLs per DM und so schicken, aus völlig irrwitzigen Gründen.
Das verstehe ich auch nicht.
Also Twitter ist mittlerweile recht unbeliebt, glaube ich. Wenn sie jetzt noch einen irgendwie so einen Sheet bringen, dann hätte es sowas wie die App.net, wenn es jetzt nochmal ankommen würde, glaube ich, relativ leicht mal so einen Startpunkt hinzukriegen.
Ja.
Aber, wann das kommt. Ne? Man kann jetzt nicht sein App.net 2, man irgendwie in der Hinterhand hat, so lange in der Hinterhand lassen, bis Twitter sagt, wir machen jetzt mal wieder was richtig Blödes.
Ja. Und dann müssen es auch noch genug Leute verstehen, dass es blöd ist. Das ist ja immer das große Problem.
Und vor allem
und es muss halt so ein paar Multiplizierer gehen, die da voll abgehen drauf und das Ding halt weitertragen.
Ja.
Sonst wird es halt auch nicht funktionieren.
Ein Stück weit hatte App.net halt auch so ein Google Wave-Problem. Ne? Es hat zu viele Probleme getackelt. Also die Leute haben das Produkt nicht begriffen.
Ja.
Oder man hat es eben den Leuten das Produkt nicht begreifbar gemacht. WhatsApp, Wave war auch ein super Produkt, aber es war zu vielseitig. Da konnte man irgendwie E-Mail damit ablösen, da konnte man irgendwie Blogs damit ablösen, da konnte man irgendwie alles damit machen, aber keiner hat es verstanden.
Ja. Genau.
So und genauso
und läuft WhatsApp das, macht halt genau eine Sache, nämlich mit Leuten chatten. Und das haben die Leute verstanden.
Und Twitter ist halt auch so ziemlich simple Ansage.
Genau. Und je mehr sie es komplex machen wollen, desto mehr Kacke wird es eigentlich auch. Ja. Also das ist jedenfalls mein Gefühl.
Ja, ich erinnere mich eben noch
daran, wie... Aber jetzt, Update nimmt doch jetzt gar kein Geld mehr oder nehmen die noch Geld von irgendjemandem? Ich blick's auch gerade gar nicht.
Naja, die nehmen noch Geld für Premium. Also wenn du halt zum Beispiel mehr als 100 Megabyte Storage oder so haben willst. Ich habe da seit einem Jahr oder so nicht mehr reingeguckt, weil das halt einfach Crickets Tumbleweed für mich. Ich weiß nicht, wie kann ich da mal versuchen einzuloggen?
Ich glaube, wofür? Du willst also,
das Passwort
willst du denn? Ja, wir haben ja auch Binärgewitter-Account und so. Ich antworte da auch meinen privaten. Ich antworte, wenn ich halt Anfragen kriege, antworte ich da drauf. Aber das ist das Einzige. Aber ich gehe da.
Twitter.
Ich antworte nur auf Twitter. Das ist die Antwort.
Also wenn mich aktiv jemand.
Entschuldigung.
Aktiv. Das war die Mate. Wenn jemand aktiv auf App.net, also auf Alpha App.net, Binärgewitter oder Ingo Ebel anchattet, dann werde ich da auch aktiv. Aber ich gehe halt auch nicht mehr selber rein und gucke, was da los ist. Weil es ist nicht genug los, dass es sich lohnt. Ja, so ein Twitter läuft halt irgendwie noch nebenbei. Ja, die App läuft irgendwie nebenbei. Und es gibt halt auch keine coolen Apps für App.net. Es ist nichts da draußen, was du sagst, du willst es verwenden und es ist irgendwie total besser und es löst irgendwelche Probleme, die jetzt mein Twitter-Client mir nicht löst.
Ja, so ist es. Twitter ist halt irgendwie gut genug anscheinend.
Ja.
So leid es mir tut. Also, ich finde App.net auch von vielerlei Hinsicht cool, aber dem fehlt halt das, was ein gutes Produkt auch noch ausmacht und das sind in dem Falle bei einem Social Network.
Die Nutzer.
So.
Traurig.
Ja, so traurig.
Oh. Kommen wir zu den schönen Sachen des Lebens.
Sie können ja einfach, anstatt ihre Entwickler zu bezahlen, ihre Benutzer bezahlen. Den Leuten Geld geben dafür, dass sie das App auf App.net geben.
Dass sie affiliaten quasi.
Dafür würden einige Leute kommen, glaube ich.
Mhm. Ja, aber dein Geld wäre halt auch schnell alle.
Mhm. Je nachdem, wie viel Geld du denen gibst. 1 Millicent.
One billion, gajillion.
für das
leider ziemlich schnell.
Yen.
Yes.
Ja. Ja, aber wenn es da nicht mehr genug Leute gibt, die zahlen, also wenn jetzt wirklich, ich glaube, so wie es am Anfang war, ich meine, die reichen ja in Anführungsstrichen, wenn du 1000 User hast und die alle $50 geben, reicht dir das ja eine Weile, ja? Wenn die das wirklich jahrelang machen.
Das, ja, das die Frage ist halt dann, ob das den Usern reicht, was da ist.
Ja.
Also wenn ich halt einen, hast das jetzt da gerade wieder so viel von mir einfließen zu lassen, aber wir überlegen uns ja gerade auch wieder ein, zwei Services in der Firma. Und da muss ich mir halt überlegen, was mache ich? Und wenn ich halt irgendwie ein Produkt, eine Dienstleistung für einen gezielten Markt irgendwie, ein Tool, ein Werkzeug, irgendwie eine Softwarelösung, die ein gewisses Problem löst, anbiete, dann kann ich relativ genau damit rechnen und kann so eine Rechnung aufstellen wie, ich krieg von jedem User 5 bis 10 € im Monat. Wenn ich 1000 User habe, habe ich 5 bis 10.000 € im Monat. So,
reicht mir.
Lalala, kann ich irgendwie genau. So auf ein Blatt Papier irgendwie überschlagen. Aber ein Social Network funktioniert halt, glaube ich, nicht so. Soziale Interaktion als Dienstleistung, da will keiner heute irgendwie ein Preisschild dran sehen. Deshalb funktioniert WhatsApp und Facebook und so weiter so gut.
Ja.
Und deswegen sind auch immer noch
so viele... Es kann sich halt jeder anmelden, es kostet nichts.
Deswegen sind so viele Leute bei Drecks-E-Mail-Providern wie GMX, Web.de und Telekom.
Freenet.
Und so. Gibt's Freenet noch? Weil die sind halt kostenlos.
Ah.
Die Leute sehen nicht ein, dafür Geld zu bezahlen. Ist halt traurige Wahrheit.
Mhm.
Und so traurig.
Ja. Aber diese gleichen Provider sind dann halt auch schuld, dass... die Umgebung so dreckig angesehen wird, weil sie dir dann doch über die Hintertür versuchen zu verkaufen, dass du nicht irgendwie für $10, 10 € jetzt im Monat dein E-Mail-Postfach bei ihnen hast. Dann nerven sie dich ja jedes Mal beim Einloggen mit, ach, willst du nicht auf unser Plus irgendwie gehen? Das ist viel besser.
Ja.
Ja.
Und dann hast du einmal aus Versehen falsch geklickt.
Bist bei Google Plus gelandet.
Nein, und da ist niemand. Glück gehabt.
Könnte man vielleicht einfach mal app.net und Google Plus zusammenschmeißen? So, woohoo, pump.
Fertig.
Wir haben ein neues
app.net Plus.
Frankenstein Social Network.
app.plus.
Google.plus.
Google.net Plus. Ich weiß nicht. Irgendwas Dummes.
Google.net Plus. Ja,
sehr gut.
Ich würde sagen, wir machen mal weiter. Das tritt sich sonst irgendwie.
Genau, kommen wir zu einem Aufkauf. Red Hat hat Inktank gekauft und Inktank ist die Firma hinter dem Cluster-Dateisystem Ceph und ich bin ja ein totaler Ceph-Liebhaber. Also ich mag das Ding total und ich benutze es auch auf meinen Servern mittlerweile.
Auf allen Servern?
Nicht auf allen, aber auf fast allen Servern. Ich bin auch wieder an der Stelle ein bisschen gespalten, weil eigentlich Red Hat ist eine coole Firma, wenn die was kaufen, was Open Source ist, oder selbst wenn sie eine Firma kaufen, wo halt der größte Teil Open Source ist und ein Teil nicht, wie es auch bei Inktank der Fall ist. Sie haben ein paar Sachen ringsrum entwickelt, die halt nicht geopen sourced sind. Die werden jetzt wahrscheinlich durch Red Hat dann in die Freiheit entlassen. Super Sache. Auf der anderen Seite bin ich es auch ein bisschen kritisch, weil Red Hat eigentlich schon eine andere Cluster-Dateisystem bei sich in der Firma hat, nämlich dieses GlusterFS. Da hatten sie vor einigen Jahren auch schon diesen Hersteller gekauft und haben ja auch in einigen Blogposts vor einiger Zeit so ein bisschen gegen Ceph geschossen und meinten, ja, GlusterFS ist viel besser wegen den Punkten. Und es war so ein bisschen nach dem Motto konkurrenzbelebtes Geschäft, ja. Zwei Dateisysteme, die zwar andere Ansätze haben, aber doch gleiche Probleme lösen. Und ich habe mich halt zum Beispiel für Ceph entschieden. Andere Leute entscheiden sich für GlusterFS, um halt mehrere Server zusammenzuschließen und damit großen Storage zu haben und den halt schön verteilt und sowieso und überhaupt. Und jetzt hat halt die gleiche Firma die beiden Dateisysteme und das ist schon wieder so ein bisschen...
Das heißt, sie werden eins einstampfen?
Entweder stampfen sie eins ein, oder es werden halt...
Die bräuchten mal ein gescheites.
Aber die können ja, damit gar nichts anfangen, oder?
Ja, aber die
benutzen... Ja, nee, aber die machen es dann kaputt.
Ach so, ja, das macht Sinn.
Ja, und vor allem wollen die kein Open Source. Die, für die ist ja Open Source schon Geschwür.
Ja, nee, das ist ja kein Problem.
Doch.
Sie können es einfach vernichten.
Ach so. Genau. Nicht? Nee, ja, so leicht lässt sich auch nichts vernichten. Aber
du wirst es.
Ich, ja, also ich hätte es schöner gefunden, wenn zum Beispiel Zef von SUSE gekauft worden wäre, ja. Dann halt
damit es woanders ist.
Dann, genau, dann ist es woanders. Beide Firmen stehen ja auch in Konkurrenz, also SUSE und Red Hat, die ja im Enterprise-Markt ihre Distribution da verkaufen. Und dann hätte man halt unterschiedliche Ansätze gehabt und beide hätten genug Geld in die Entwicklung reingesteckt, damit irgendwie beide von diesen Systemen das Beste, die beste Möglichkeit haben. So, ja, man kann sagen, total cool, Red Hat steckt wieder Geld in Open Source, benutzt auch sein Geld, um Sachen, die vorher nicht Open Source waren, wie im Fall Inktank jetzt wieder zu Open Sourcen. Eigentlich super Sache und eigentlich will man ja auch, dass Red Hat viele Sachen kauft und rausbringt, weil die sind eine nette Firma, ich mag die total. Aber in dem Fall hätte ich es fast lieber gesehen, wenn es irgendjemand anders gekauft hätte, der auch genug Geld hat und genug
Facebook.
Commitment
genau, von Facebook.
Zu Open Source hat.
Facebook!
Also, wie viel User hat es, Seth?
Ingo hat's gehabt. Also ein. Ja,
nee.
Erstmal ein User.
Ja, aber das ist ja dann immer eine Frage des Preises auch. Also, man muss ja sehen,
ach so,
wie viel zahle ich pro
so, ja,
User.
Ja.
Und ich glaube,
eigentlich pro
also da
Million
stand Seth, glaube ich, wahrscheinlich besser da. Ich weiß nicht, wie viel haben sie
175 Millionen
User?
Nein,
so, okay,
Dollar
ja,
wurden,
weil dann
wurde
hätten
gezahlt.
Sie von, dann hätten sie auch von Facebook gekauft werden können.
Was für 100 wurde gezahlt.
Und
wie viele User hatten die?
Vier Instagram? Nee,
ich weiß,
Instagram?
Ich kann dir jetzt nicht sagen, wie viel, also wie viel ist natürlich ein Open-Source-Produkt, deswegen weißt du nicht, wie viele Leute es einsetzen. Es gab natürlich einige, die professionellen Support von Inktank gekauft haben. Da weiß ich jetzt aber auch nicht, wie viele das waren. Ich meine, Inktank war auch ein Venture-Kapital geführtes Unternehmen. Das heißt, zum Beispiel Mark Shuttleworth hatte da Geld reingetan und einige andere Venture-Kapital-Firmen. Die freuen sich jetzt natürlich, ja. Oder genau, dass Canonical es vielleicht gekauft hat, obwohl Canonical nicht ganz so lieb ist wie
ja,
Red Hat.
Wie man sich das wünschen könnte.
Bei Canonical, da wäre dann erstmal irgendwie ein eigener Display-Server draufgekommen.
So.
Aber das ist doch ein Dateisystem, ist mir egal.
Wir brauchen da mehr Display-Server.
Ja,
Unity drauf.
Ja, Canonical hat jetzt halt einen anderen, hat halt zurzeit einen anderen Fokus. Die wollen halt den Endanwender und wollen halt ihren Desktop auf den normalen Laptop, auf das Phone und aufs Tablet irgendwie zusammenbringen und ihren Server, der eigentlich gut funktioniert und auch oft eingesetzt wird, teillassen sie ein bisschen abschnarchen. Was schade ist, weil sie ja auch mit OpenStack und so ziemlich weit vorne waren an der Stelle. Also ich hätte es halt lieber gesehen, wenn Seth irgendwo anders untergekommen wäre, weil so sehr ich Red Hat mag für die Politik, die sie fahren und dass sie Geld in Open Source Firmen stecken, finde ich halt, sehe ich es halt ein bisschen kritisch, dass jetzt die beiden Shooting Stars in Sachen Open Source Clusterdateisystemen jetzt beide Red Hat gehören. Finde
ja,
ich ein bisschen
vielleicht haben sie auch nur das Know-how aufgekauft, das kann ja auch sein.
Ja, es kann ja durchaus sein, dass entweder jetzt wirklich eins platt gemacht wird und dann hoffe ich mal, ich habe nicht aufs falsche Pferd gesetzt. Es kann natürlich
musst
auch sein,
selber
dass
weiterentwickeln, ist ja Open Source.
Ja.
Echt, Ingo.
Oder das, ja, also sie, erstmal wird natürlich alles so bleiben, wie es ist, haben sie auch angekündigt.
Aber das passiert in so einem Falle immer.
Ja,
ja,
also es würde
genau
auf jeden Fall für immer so bleiben, wie es jetzt gerade ist. Also auch Seth würde sich nicht weiterentwickeln, quasi, wenn du jetzt wartest.
Ja.
Und
ich hab
nichts
mal
passiert.
Ich habe mal ganz dilettantisch mit völlig falschen Zahlen nachgerechnet. Angeblich hat WhatsApp ungefähr 450 Millionen Active Users, wurde für etwa 20 Milliarden gekauft, das heißt etwa $44 pro User.
Ja.
Bei gleichem Preis müsste Seth 3,8 Millionen User haben, damit das sozusagen bei 175
also
Millionen hingekommen wäre.
Hat es bestimmt.
Das heißt aber, wenn es weniger waren, dann ist der User mehr wert gewesen.
Oh yeah, vielleicht sind es ja Premium-User.
So viel wert, Ingo.
Vielleicht bist du ja $200 wert. Ah. Musst du ja überlegen.
Schaust du,
und sie wissen noch nicht mal von
du
dir.
Du magst Red Hat und die mögen dich. Du bist denen richtig viel wert.
So. Ja, bloß kaufe ich 50 keinen.
50 bis 100 Euro.
Bloß kaufe ich keinen Support bei Red Hat.
Das solltest du mal machen.
Ja, vielleicht. Irgendwann mal. Wenn ich mal zu viel Geld habe.
Oh, warte. Passiert nie. Ja,
genau. Ja. Nee, ich mag. Also so als Technologie mag ich Ceph echt total, weil das gerade mit Virtualisierung und so, wir haben jetzt ein einheitliches Cluster-Dateisystem über mehrere Server und darauf laufen halt die VMs und ja, funktioniert und lässt sich immer leichter aufsetzen. Also die ersten Versionen waren auch ziemlich schwierig, jetzt haben sie da ein bisschen dran geschraubt und so. Ja, na gut, lässt sich jetzt nur abwarten, wie das jetzt wird, ob sie wirklich irgendwie aus diesen beiden Dateisystemen irgendwie nur eins machen oder ich verstehe halt nicht das Konzept, wenn sie wirklich beide weiter pflegen wollen, in beide so viel Geld reinzustecken, weiß ich nicht.
Ja, so also viel sind sich beide doch schon relativ nah, die beiden Technologien.
Ja.
Das ist genau das
Problem. Vielleicht also werden sie am Ende dann auch unified.
Ja.
Und es kommt in Unity ein direkt. Besseres.
Ja.
In Unity.
Sie werden unified und dann in Canonical verkauft.
Bam, hier, nehmt es. So ähnlich wie euer Window Manager. Ja, also ich habe mir auch Ceph angeschaut und das sah eigentlich schon cooler aus als Gluster. Also ich habe Gluster früher mal ausprobiert. Das war okay. So, okay, es hat irgendwie irgendwas getan. Aber Ceph sah vom groben Rüberschauen schon cooler aus.
Was halt bei Ceph noch so ein bisschen fehlt, ist das Ceph FS, also das Ceph File-System, was POSIX kann. Es ist schon ein sehr, sehr guter.
Aber auch nicht so richtig, oder?
Doch, haben sie beide. Sie haben beide eins im Fuse, was diese POSIX-Sachen macht. Dass du es wirklich auch als Dateisystem unter Linux normal benutzen
kannst. Ja, du kannst es einfach mounten. Das habe ich auch gesehen.
Ja, genau.
Und zwar als quasi echtes Mount und nicht so Fuser Mount. Also bei Ceph habe ich das gesehen auf jeden Fall.
Du kannst es machen, aber es ist der Teil ist halt noch nicht stabil. So, also okay, wie ich es benutze auch, ist es einfach ein Objekt Storage und so wie es auch bei Amazon oder sowas ist. Und du hast sogar bei Ceph eine Schicht, die dir eine API bereitstellt, die dann nach außen aussieht, wie als wäre es ein Amazon S3 Storage. Genau, du kannst dann mit Tools dagegen gehen, die diese S3 API sprechen. Das finde ich ganz schön. Den Teil habe ich jetzt nicht aufgesetzt, weil es mich nicht interessiert. Meine KVM virtuellen Maschinen greifen einfach direkt in diesen, also früher hieß er Rados Block Device Storage zu und laufen da drauf, also direkt im Objekt Storage.
Okay.
Und das Schöne ist, du kannst bei Ceph wirklich festlegen, ja, jedes Objekt muss in 3 Kopien vorliegen oder in 4 und das kannst du dynamisch jederzeit ändern, dann berechnet er halt alles neu nach seinem Algorithmus und verteilt es über die ganzen Platten und du kannst einfach Platten hinzunehmen und rausnehmen und der macht das alles schön kunterbunt, sodass das alles immer funktioniert und selbst wenn du ein paar Platten rausnimmst, dass es nicht gleich baden geht.
Das ist schon echt eine coole Sache. Du hast dann auch so quasi die Möglichkeit, Zoning einzurechnen und sagst, okay, du hast irgendwie 2 Stockwerke, wo Computer stehen und
Und du kannst Racks definieren, du kannst auch RZs definieren, die zusammen sind und so
dann
weiter.
Alles
so
Automagic richtig verteilen. Das ist eigentlich schon ziemlich nice.
Ja. Dauert auch eine Weile, bis man da durchsteigt. Also es ist schon komplex. Also wie gesagt, sie haben jetzt so ein bisschen an der Installation geschraubt, dass es so ein Tool gibt, das dir erstmal so eine Basis aufsetzt, dieses Ceph Deploy. Weil vorher war das echt richtig Pain, dass du musstest dir erstmal diese Config-Datei schreiben und erstmal verstehen und alles. Das nimmt dir das Tool so ein bisschen ab. Ist schon einfacher geworden. Und ich habe doch immer mal wieder Herzrasen, wenn mir irgendwie meine Monitors abrauchen oder sie dann nicht keinen Konsens finden.
Kein Konsens. Ja. Sie können sich einfach nicht entscheiden.
Ja, genau, wer jetzt Federführung hat und du dann kurz auf deinen Cluster nicht zugreifen kannst, dann bleibt dann immer schon kurz das Herz stehen. Aber es ist mir jetzt bisher noch nicht so abgeraucht, dass es gar nicht mehr funktioniert.
Das ist schon mal besser als das Butterfest.
Genau, das
ist so. Aber was sie haben bei Ceph, sie für speziell für Development sagen sie, dass du Butterfest benutzen sollst, um das darunter zu benutzen.
Nee, nicht mehr. Früher war es Butterfs. Mittlerweile ist XFS der Standard.
Früher war es XFS?
Nee. Ja, gut. Nee. Also sie haben angefangen mit Butterfs als Dateisystem unter ihrem Object Storage und allem, und da ButterFS nicht stabil genug waren, setzen sie zurzeit als Standard XFS ein. Sobald ButterFS weiter stabil und stabiler genug ist, werden die wahrscheinlich wieder umschwenken.
Ja.
Aber zurzeit ist XFS der Standard. Ja.
Aber ButterFS für Development habe
ich. Ja, kannst du einsetzen. Also du kannst es auch auf den Ext legen, dein Ceph. Da musst du bloß aufpassen bei ein paar Sachen, weil Metadaten in X4 nur so und so groß sein dürfen und es dann Probleme macht. Deswegen ist es geschickter, ein XFS zu nehmen.
Okay. Ja. Schön.
Ich glaube, ich habe irgendwann mal bei Radio Tux auch ein Interview zu Ceph gemacht. Können wir auch nochmal verlinken.
Macht es.
Schon eine Weile her. Juni 2012 sehe ich gerade. Verlinke ich mal auch die Sendung, kann man auch mal reinhören. Ja, und wenn ihr euch mal mit Cluster-Dateisystemen beschäftigen wollt, guckt euch Ceph und Cluster-FS an. Und wir warten mal, was die Zukunft bringt, welches sich da jetzt durchsetzt oder ob einfach beide weiter koexistieren.
Genau, jetzt kommen wir wieder zu den guten und lustigen Sachen des Lebens, nämlich Wares und einem Torrent Freak-Artikel.
Yay, Torrent Freak! Auch quasi. Diese Sendung sind wir wieder total relevant.
Ja, aber wir haben keinen Gulli-News-Artikel.
Oh Gott.
Das ist schon ein bisschen traurig, aber so ist es halt. Und zwar geht es darum, dass eine große Wares-Gruppe namens Skid Row, die haben viel so ganz neue Spiele haben sie als erster quasi rausgebracht, damit die Leute quasi piratisiert diese neuen Spiele spielen können. Das ist unter diesen Gruppen quasi ganz wichtig, dass du der Erste bist, dass du quasi der Coole bist, der dieses Spiel gecrackt hat und als erstes das rausgebracht hast. Und jetzt war es so, dass Skid Row jetzt 2-3 Mal von einer anderen Gruppe namens Codex dass diese Codex-Gruppe vor ihnen released hat. Das heißt, sie waren quasi vorher dran und haben dieses Spiel Watermarking in unsere piratisierten Spiele eingebaut. Und das kann man jetzt voll sehen in dem anderen Code. Die Kacknoobs. Schon lustig. Endlich! Gigantische SSDs kommen. Sagt jedenfalls SanDisk, die damit Geld verdienen.
Ja, besser als wenn du Virenprogramme machst und sagst, sie sind doof.
aber die verdienen damit auch Geld.
Eigentlich sind Virenprogramme ganz schön scheiße, aber eigentlich sind SSDs auch ganz schön gut.
Ja.
Und was jetzt SanDisk angekündigt hat, sind die ersten 4 Terabyte Enterprise Class SAS Solid State Disk. Das heißt, quasi 4 Terabyte.
4 Terabyte
USB-Stick für deinen Computer.
Wahrscheinlich für 90.000 Euro, die sich keiner leisten kann.
Für ziemlich viele Cash Moneys. Aber wenn die jetzt schon so groß sind, dann werden die auch irgendwann so billig. Also das ist jedenfalls.
Ja, aber wie groß sind die dann groß? So 2,5 Zoll Laptop-Größe?
Nee, 2,5 Zoll. Das sind ganz normale. Hier, guck dir das an. Die sind quasi.
Ich habe auch Internet.
Ja, dann kannst du da auf den Link klicken, aber du willst es ja nicht.
Doch.
Du willst ja einfach nur Müll reden.
Nein.
Ingo.
Ich glaube es nicht. Die können ja Photoshoppen, wie sie wollen.
Genau, die können ja in jedes Stück Metall irgendwie so ein SATA-Port ranschupen.
Das muss ja nicht mal, das kann man auch so Photoshoppen. Da macht man einfach da irgendwo eine 4 Terabyte draus und dann ist das doch schon gut. Und wer weiß, wie dick diese 2,5. Ach, egal. Ich glaube das nicht, erst wenn ich sehe und ich es selber bezahlen kann. Dass
Sie sagen, es kommt dieses Jahr noch, von daher ist es.
Ja, das heißt aber nicht, dass ich es dann bezahlen kann.
Die haben auch.
Und es in die Hand nehmen kann.
12 GB pro Sekunde Performance SAS SSDs mit 1,6 Terabyte.
Ach, die liegen doch alle.
Okay.
Dafür gibt es jetzt auch gigantische Tapes.
Nächstes Jahr haben sie gesagt, kommen die 8 Terabyte SSDs raus.
Und gigantische Tapes von Sony.
Genau.
Endlich.
Endlich gigantische Tapes, weil das haben wir jetzt als gebraucht, quasi nach gigantischen SSDs.
Kommen endlich auch gigantische Tapes endlich.
Genau. Und zwar gigantische Tapes in der Größenordnung von 185 Terabyte pro krass. Cartridge. Also pro eine von diesen kleinen, lustigen Tapes hast du da 185 Terabyte drauf. Ich weiß nicht, wie lange du brauchst, um das Ding vollzuschreiben, aber es wird ganz schön lange sein.
Wofür die NSA doch mal wieder gut ist. Ja?
Alles wird mehr. Endlich können wir mehr Sachen speichern. Das ist einfach nur Entwicklung für die NSA. Die gigantischen SSDs sind für die NSA, damit sie da schnell irgendwie all deine Metadaten verarbeiten können.
Ja.
Und die Tapes sind dann für deine langweiligen
Sprachdaten. Auch die ständigen Verbesserungen in der Komprimierung bei ZFS und so. Das ist nur wegen der NSA.
Bam. Das heißt, man soll lieber bei ButterFS mitmachen.
Ja, oder sonst
du meinst, die NSA bringt uns heimlich einfach weiter?
Naja, das ist halt so, Krieg ist der Vater allen Fortschritts.
Ja, so, ne? Bla, bla. Halt. Bla, 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 bla. Das ist, was die Leute gar nicht interessiert. Was bei den Tapes eigentlich, also man denkt so, oh, voll viel, aber eigentlich habe ich mich gewundert, warum auf den Tapes so wenig raufpasst, weil die haben ja von der Oberfläche einfach viel, 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 viel mehr Platz als irgendwie so eine fucking DVD oder ein Blu-ray oder so. Und die haben ja irgendwie 2 Kilometer Band auf diesen, auf einem so ein Tape drauf.
2 Kilometer Band, ja.
Krass. Ja, aber es sind 2 Kilometer, oder?
Ja, also ich habe keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall viel, ja.
Das ist relativ viel und wenn du da 2 Zentimeter quasi breite 2 Kilometer Bänder hast, dann ist es ziemlich viel Oberfläche, die du hast, wo du Zeug drauf machen kannst.
Ziemlich und viel Oberfläche.
Ja, da passt halt nicht, das passt halt da nicht so dicht drauf wie auf so eine runde Scheibe.
Eben schon.
Eben
und
schon,
zwar
echt?
Mit der Sony
mit der neuen Sony-Technik.
Sony-Technologie.
Nachdem sie jetzt endlich ihre Vios alle verkauft haben,
können sie jetzt hier die coolen Sachen machen.
Endlich Bänder bauen, die richtig dick sind.
Und zwar sind es hier 148 Gigabits per Square Inch. Das heißt quasi pro
keine
so
Ahnung.
Feld halt.
Und Inch das ist, benutzt kein Mensch auf ja, dieser Welt. Ja.
Außer die komischen Amis halt.
Ja.
Komisch. Gut, jedenfalls ist es, haben sie eine Technologie quasi rausgebracht, die es viel, viel näher alles zusammenbringen soll. Also das ist jetzt, sie haben es nur angekündigt, im Gegensatz zu SanDisk, die gesagt haben, dass sie es einfach dieses Jahr die 4 Terabyte SSDs rausbringen. Und also ich finde es krass, aber ich brauche es nicht wirklich, weil ich habe
brauchst nicht wirklich so dicke Tapes?
Nee, ich habe nicht so den richtigen Use Case dafür. Also ich hätte gern die 4 also Terabyte SSDs, muss ich sagen.
Ich wollte doch gerade meine Stereoanlage wiederbeleben.
Oh nein. Wie hört sich so ein Tape an?
Keine Ahnung.
Müssen wir mal rausfinden. Aber dafür brauchen wir erstmal die Tapes.
Ja.
Du kannst dann quasi alle Musik innerhalb von irgendwie 20 Sekunden hören.
Das wäre schon geil, wenn du so irgendwie so eine Kassette mit aller Musik der Welt drauf.
Auf jeden Fall mit 185 Terabyte Musik. Und das ist mal ganz schön viel, sogar wenn du so einen Flack hast, ja. Und hat nicht letztes Mal irgendwie Spotify gesagt, wie viel Terabyte sie haben? Es waren auch nicht so viele. 100. Ich glaube, in ihrem Hot Storage sind es auch nur 100 Terabyte oder so. Also nicht unendlich viel, sondern nur ziemlich viel. Und es würde alles auf diese eine Karte passen. Ja. Das ist ziemlich nice.
Dann könnte man mit dem, das könnte man dann im Prinzip.
Alle Musik
abspielen. Stell dir vor, du würdest auf solchen Bändern Internet cachen und dann über Afrika abwerfen.
Ja, es geht auf jeden Fall schneller als mit irgendwie über deren Internetverbindung. Weil dann haben sie endlich auch ein bisschen Internet.
Ja, zeitversetzt.
Oder so.
Ziemlich langer Ping. Naja, aber gut, dass es das gibt. Vor allem jetzt ärgert sich vielleicht Amazon, dass sie das mit dem Glacier anscheinend anders gemacht haben.
Ja, das, genau. Das Coole ist ja, dass man das alles noch ändern kann. Wenn das eine cooler ist, dann machen sie einfach so. Ich meine, das ist ja nicht das Problem, dass sie jetzt irgendwie super viele Schisse einkaufen. Ja.
Wie machen die das dann bei Amazon?
Genau, sag doch mal.
Kann ich jetzt drauf eingehen?
Kannst
kann
du ja kurz nach vorne ziehen. Weil, jetzt
wo wir gerade schon
das
dabei
hat
sind.
Das hat der Mark vor 2 Wochen oder so auf Twitter
gefacetubed hat er das.
Gefacetubed? Gefacetwittet?
Gefacetwittet.
Und zwar hat da der Robin Harris, das Storage Mojo, hat da mal so untersucht, was denn wahrscheinlich die Storage-Technologie hinter Amazon Glacier ist. Zur Einführung nochmal kurz. Glacier ist das S3 in
billig.
Billig, aber
langsam.
Nicht, Ja, sehr langsam. Also halt nicht so.
Und wenn du viele Daten hast, musst Access, du extra bezahlen.
Sondern, genau, also bei Glacier ist das so, man lädt Daten hoch, man zahlt für den Upload und für die Storage. Und wenn man Daten wieder will, dann muss man die anfordern und dann kriegt, dann dauert es irgendwie halt bis zu x Stunden. Und wenn man, wie Ingo gerade gesagt hat, man hat eine gewisse Quota sozusagen frei, wie viel Daten man pro Monat, glaube ich, kostenlos anfordern kann, wie viel Prozent seines Kontingents. Und wenn man drüber geht, kostet es nochmal extra. Und das bietet sich halt eben an, wenn man irgendwie Backups fahren will, die man wirklich nicht lange braucht oder die man erstmal jetzt nicht braucht und da riesige Mengen an Daten hat. Und anfangs dachten alle irgendwie so erst so, ja, Amazon hat ja irgendwie halt ein paar alte Server übrig gehabt, aber das hat ja nicht wirklich skaliert. Dann dachte man, die haben Tape-Roboter benutzt. Mhm. Das war, glaube ich, so relativ lange so die Sicht der Dinge. Und jetzt hat der Robin Harris aber da mal geschrieben, dass dem anscheinend nicht so ist. Naja, und dann, also man vermutet eine Zeit lang auch, dass sie Disk-Robots einsetzen, also so ähnlich wie Tape-Roboter, nur eben mit Festplatten.
Ja.
Nur, dass das anscheinend nicht funktionieren kann, weil die klassischen Disk-Drives irgendwie anscheinend, glaube ich, im Wesentlichen hieß es zu schwer sind und das einfach auch von dem, wie viel man da drauf kriegt und was sie kosten, in der Menge nicht hinkriegt.
Ja.
Und anscheinend, oder zumindest ist es relativ logisch, nach all den Specs, die da so ausgetauscht wurden, ist es so, dass anscheinend Blu-ray-Discs verwendet werden. Und zwar das BDXL-Format des Blu-rays bis 128 GB erlaubt, auf eine Scheibe zu pressen. Und das ist insofern.
Ja, wenn das da zu dem Zeitpunkt die billigste Form war, dann also, werden genommen? Die sich das wahrscheinlich ja. überlegt haben.
Genau. Also eben vor dem Hintergrund, ich weiß nicht, wie haltbar so eine Blu-ray ist. Also bei DVDs und so, selbstgebrannte und so, hieß es ja immer so, naja.
Ja, gut.
Aber ich glaube, wenn man die entsprechend gut lagert.
Ja, aber lass es nur 5 Jahre sein, dann schreibt man sie halt wieder neu.
Ja, genau. Und vor allem, ja, ich schätze halt einfach auch, dass die Hardwarekosten für so eine Blu-ray-Disc wesentlich geringer sind als für so ein Tape. Und ja, deshalb, also gibt da einen Artikel, ich schiebe den gleich im Pad auch hoch, der das recht ausführlich belegt, dass das ziemlich sinnvoll erscheint, dass sie dafür Blu-rays verwenden. Und das ist aus mehrerlei Hinsicht eben interessant. Zum einen, weil in unserem Cloud-Umfeld mittlerweile, also weil so ein paar große Anbieter ja jetzt in dem Cloud-Umfeld gibt und die immer weniger davon verraten, wie sie ihre einzelnen Lösungen fahren. Also man weiß ja, dass, glaube ich, Facebook und Google irgendwie auch teilweise zum Beispiel eigene Server-Architekturen, also Mainboard,
ja, ja.
Blaschissel,
Open Hardware
bauen, ja. Was ihnen so besser in den Kram passt, was für sie besser funktioniert. Manches davon kennt man relativ offen, manches davon aber halt auch nicht. Und beispielsweise das, wie Glacier im Hintergrund funktioniert, auf welcher Storage-Technologie die aufsetzen, das war lange Zeit oder ist immer noch unbekannt, ist noch nicht offiziell bekannt gegeben. Gleichzeitig ist es aber interessant, dass eben Blu-ray insofern, was ja eigentlich erstmal nur für den Consumer-Markt interessantes Format war.
Mhm. Ja.
Und was da ja nicht so wirklich Traktion bekommen hat.
Ja, also normalerweise, also früher war es immer so, dass die Pornindustrie dafür gesorgt hat, dass ein bestimmtes Medium sich mehr verbreitet und weiterentwickelt wird. Zum Beispiel bei DVDs war das viel so. Aber das, denke ich, ist jetzt bei Blu-rays irgendwie die glorreiche Zeit der Porn. Das Porn auf Blu-ray ist auch irgendwie vorbei.
Das ist Amazon.
Genau, jetzt ist Amazon.
Ja.
Also, so sehe ich das.
Vielleicht kriegt man das bald bei Prime mit dazu. Ja?
Was? Ein Porn-Account?
Amazon Prime Porn Streaming.
Vielleicht kaufen sie ja, X-Video oder sowas, dann kannst du ein X-Video Premium-Account dazu.
Wie liefern wir dann deine Blu-rays?
Jeff Bezos hat sich ein Porno gekauft.
Wolltest du vielleicht den gleichen kaufen? Ganz auf Twitter direkt. So, ja, ich habe Omas Loch ist scharf wie Chili gekauft. Möchtest du den gleichen kaufen? Und dann Hashtag Amazon Card. Haben wir noch gar nicht gesagt. Es gibt dieses Twitter-Shit, dass du irgendwie was direkt in dein Amazon-Card reintun kannst, wenn du darauf antwortest. Aber das nur beim Brande, weil das Bullshit und einfach.
Demnächst weiß auch Amazon gleich, was du kaufen willst und schickt es dir doch schon mal.
Ja, die schicken es dir schon mal hin. Ja. Und wenn du es dann nicht kaufst, was sehr unwahrscheinlich ist, dann musst du es trotzdem kaufen. Eigentlich.
Und den Porn schicken sie dir dann auch schon mal.
Ja, die schicken dir den Porn, den du quasi nächste Woche schauen willst. Sie wissen ja alles schon.
Aber sie könnten dir doch dann auch deine Blu-Rays einfach nach Hause schicken, statt sie runterzuladen.
Ja.
Ja.
Und dann kriegst direkt du,
aus dem du kriegst dann das Amazon Glacier, deine 10 Blu-Rays kriegst du dann direkt nach Hause geschickt. Ja, hol die sie ja selber.
Musst du halt wieder zurückschicken, wenn du fertig bist.
Ja, natürlich. Hast aber schon einen frankierten Umschlag dabei.
Ja, das ist wie Love-Film. Los!
Die haben Love-Film aufgegeben als Marke, weil das kommt bald wieder.
Glacier Love-Film.
Yeah. Oh yeah.
Love Data. Love Data-Film.
Love Data. I love my data. That's why I put it on Glacier.
On Face Tube.
Ach ja.
Good times. On Apple Plus. Nee, was? App Plus. App.net Plus. Genau.
Ja. Aber sehr interessant, ja.
Okay. Dann müsste ich mal hier zurückgehen in die. Da waren wir iOS 7.
Bei den News. So, jetzt. Ich mache jetzt hier mal kurz. Moment. Siri, ruf an. So, und? Weil ich jetzt Siri nicht ausführen kann, weil es ja hier Flight Mode und ich weiß nicht, was das ist und ich nicht vorbereitet war.
Ja.
Und
ruft er den jetzt trotzdem an? Nee.
Nein, aber der Bug, oder so wie ich den verstanden habe, besagt, dass wenn ich das mache, dass Siri dann sagt, ich kann und dann irgendeinen Namen, oder was es halt so meint, verstanden zu haben, nicht in deiner Datenbank finden. Meintest du vielleicht? Und dann
kriegst du eine
Liste von all deinen Kontakten.
Ja.
Zumindest habe ich das so auch auf der
Republika, ich habe das auch so
in einem Talk irgendwie erzählt, dass der Bug so gut existiert.
Das ist doch schön.
Aber auch so Dinge wie, ganz klar, also man kann auch einfacher rangehen und wenn man ihn ungefähr weiß, zum Beispiel, ich glaube, der hat irgendwie den und den Adressbuchkontakt, dann kann man einfach nach dem fragen, wie ist die Nummer von, und dann sagt Siri einem das.
Das ist aber nett. Das ist nett.
Halt Informationen, Siri. Die gehen einem so erstmal nichts an. Aber ich meine, ganz ehrlich.
Man lässt halt auch sein Telefon nicht mit Siri aktiviert irgendwo rumliegen.
Genau, das müsste von Apple vielleicht ein bisschen deutlicher beschrieben werden, so, hey, Siri, große Sicherheitslücke, was das angeht, aber das ist halt für mich persönlich auf dem gleichen Level, wie dass es völlig klar ist, dass man irgendwie diese SMS-Ansicht im Lockscreen irgendwie abschalten muss, wenn einem da in einem unvertrauenswürdigen Environment irgendwie MTANs geschickt werden oder so. Ja. Ist doch völlig klar, das muss man abschalten. Das ist halt convenient auf der einen Seite, weil ich will halt irgendwie nicht jedes Mal erst die App launchen müssen, um zu sehen, was ich für eine Nachricht bekomme. Außer bei Threema, da geht's ja nicht anders. Ja, wegen dem Konzept der Verschlüsselung. Ja. Das muss halt jedem mündigen User irgendwo klar sein, finde ich.
Ja, genau. Also
so. Das Einzige, was ich daran interessant finde, ist eben, aber das finde ich ein schwer zu tacklendes Problem, wenn ich eben so da reinnuschle, dass Siri halt trotzdem was draus versteht und das ist, also Siri ist halt so, das versucht aus jedem Scheiß was zu verstehen. Das ist das Konzept.
Ja.
Und das kann man so rum halt ausnutzen.
Ja, genau.
So. Das heißt, das ist nicht mal eine Implementierungssicherheitslücke, sondern das ist eine Konzeptsicherheitslücke.
Genau. Also, ich weiß gar nicht, ob wir direkt darauf angegangen sind. Es gab einen Bypass für den Lockscreen, dass du die Kontaktliste sehen kannst. Das war quasi genau das, was du beschrieben hast. Und zwar über Siri und aus den genannten Gründen ist es quasi so und Leute sind natürlich super hart drauf abgegangen, so, oh mein Gott, das ist so das Schlimmste, was es gibt. Aber du kannst natürlich auch Siri auf dem Lockscreen deaktivieren, also das ist ja auch alles kein Problem. Du musst es halt einfach nur wissen. Und die Leute, die es nicht wissen, denen ist zuzutrauen, dass sie gar keine Informationen haben, die relevant genug wären, sich darum kümmern zu müssen. Das ist jetzt meine Einschätzung dazu. Ich habe es aber bloß dazu geparkt, weil es gab, ich habe es zu Security-Dingen getan. Darunter gab es nämlich noch was anderes, nämlich gab es ein Security-Flaw in OAuth und OpenID. dass du quasi über dieses, also OAuth und OpenID benutzt du, um dich bei Webseiten einzuloggen, bei vertrauenswürdigen Webseiten einzuloggen quasi.
Mhm. Und ohne deinen Usernamen und Passwort.
Genau, und zwar über halt einen OAuth-Provider oder also ein OpenID, weiß nicht, wie hieß es da? Hat einen anderen Namen gehabt, glaube ich. Es war nicht Provider, sondern irgendwie anders.
Bei OpenID doch.
War das auch ein Provider? OpenID-Provider? Ja. Na gut, dann beides Provider. Und zwar sah es da so aus, dass du die Möglichkeit, einen, wie haben sie es hier genannt, Covered Redirect, hattest du quasi die Möglichkeit, über, also es steht dann so, ja, willst du dich bei Facebook oder sowas einloggen? Davor, so habe ich das gesehen, ich habe es tatsächlich gar nicht komplett gelesen. Sorry.
Jetzt kommt es wieder raus.
Okay, hier. Has discovered, ich lese aus dem Internet vor, weil ich kann es nicht beschreiben. That's a serious vulnerability covered redirect flaw can masquerade as a login pop-up based on an affected site domain. Covered redirects is based on a well-known exploit parameter. Oh, so ist es halt. War mir gar nicht so bekannt, dass es so tolle Namen gibt für Security-Dinge.
Heartbleed.
Heartbleed. For example, someone's clicking on a malicious phishing link, we get a pop-up window in Facebook asking them to authorize the app. Instead of using a fake domain name that's similar to trick users, the covered redirect flaw uses real site address for authentication. Das heißt, sieht dann so aus, als würdest du dich bei Facebook einloggen und nicht bei dieser super fiesen Phishing-Webseite. Und das war wohl relativ viel verbreitet, also quasi alle großen OAuth-Provider waren davon betroffen, von diesem Problem. Und es wurde wohl auch schon in the wild, wie man so schön sagt, wurde es schon viel verwendet, wohl, um Leute dazu zu bringen, irgendwelche wilde Dinge im Internet tun zu lassen mit sich. Genau. Hm. Also das, vielleicht ein bisschen interessanter von der Technologie her als des iOS-Dings. Muss dann jeder selber entscheiden, genau. So, und jetzt kommt von dem Ingo, oder von wem ist es? Von dir?
Ja. Ja, ich kann auch hier
ich kann auch Müll hier rein.
Wissenschaft. Amerikanische Forscher haben herausgefunden, dass...
Nee, amerikanische Forscher wollen machen.
Nein! We created life in a lab.
Ja. Aus der Reihe Professor Farnsworth. anscheinend experimentieren irgendwelche Forscher damit rum, dass sie menschliche Hautzellen in Spermien verwandeln können.
Warum?
Weil es Menschen, also in dem Falle Männer anscheinend gibt, die unfruchtbar sind und die aber
dann
trotzdem...
Dann haben sie Pech gehabt.
Und ja.
Und dann hast du quasi...
Dann hast du, aber dann können sie es doch auch gleich, dann müssen sie doch nicht erst Spermien draus machen, sondern können auch gleich irgendwie Magic.
Magic?
Naja, Ei und andere DNA irgendwie zusammen manchen, dass es neues Leben gibt.
Weiß nicht.
Da muss man doch nicht erst Spermien draus machen.
Ich fühle mich,
Dann nimmt man ein bisschen DNA von der Frau, ein bisschen DNA vom Mann, macht
Jurassic Park fertig.
Knubbel. Und dann setzt man das wieder ein und ist gut. Da muss man doch nicht erst versuchen, Spermien daraus zu machen.
Ich finde das leicht. Interessant, wenn dann irgendwie so, keine Ahnung, wenn ein jemand so dann einfach mal so kratzt oder so, dann so,
kratz nicht meine Spermien weg!
Meine Haut hier!
Oh, das ist jetzt direkt zum Bild geworden.
Ja. Keine Ahnung.
Ich stell mir vor, du guckst jemand an und siehst lauter Spermien auf seiner Haut.
Auf was Wissenschaftler?
Ich glaube, die kann man nicht erkennen. Weil die ganz schön klein sind. Spermien sind tatsächlich die kleinsten.
Und die sterben einfach, wenn sie in Luft sind.
Ja, das ist ganz schön kacke, ja. Die sind die kleinsten Zellen, die quasi der Körper produziert, so. Mit die kleinsten. Ich weiß nicht, ob die kleinsten sind, aber mit die kleinsten.
Ja, Hautschuppen sind auch ziemlich klein.
sind aber noch größer als...
Wahrscheinlich deswegen, weil sie so ähnlich klein sind.
Genau, sobald sowas gleich klein ist, ist quasi das Gleiche.
Porsche hat wahrscheinlich nur gedacht, so,
ganz schön kleines
Gold. Wir müssen einfach nur weit, von weit genug drauf gucken, dann sieht's gleich aus.
Wir müssen ein bisschen weiter.
Und können den Leuten irgendwie das verkaufen. Schauen Sie hier, wir haben Spermien draus gemacht. Fertig.
Hier, einfach benutzen.
Benutze Spermien genau. Mit...
Dreimal täglich anwenden.
Einreiben. Mit
ja.
Sehr schön.
Ja, doch. Forscher machen Dinge.
Ja. Interessant. Ich habe den XKCD verlinkt.
Der ja. XKCD? Gibt es schon XKCDs ja, dazu? Warte mal, muss ich gucken. Ah, sorry, kann man nicht anklicken hier.
Ja, ich habe den unanklickt, weil ansonsten wird der groß im Piraten.
Das Grand Life in Lab. Ja, Subi. Dann kommen wir zu Atom. Da sage ich einfach nur, Atom wird Open Source. Also Atom ist dieses Ding, was
dieser GitHub? Sublime Text auf Chromium-Basis.
Ja, ja, genau.
Der Not Vim. Oder so.
Genau. Sage ich einfach nur, gibt's, ist Open Source, könnt ihr euch, macht was ihr wollt.
Viel Spaß.
Damit. Next DuckDuckGo.
Oh, DuckDuckGo, Next, das stimmt. The Next DuckDuckGo.
Oh, so heißt das jetzt. Nämlich. Oh, naja.
Doch. Ja. Also wenn man es anschaut, denkt man so, oh, bin ich jetzt aus Versehen irgendwie auf Google
gelandet. Google.
Aber wenn man da was eingibt, dann wird es auf einmal cool. Da gibt's dann da zum Beispiel Balls ein. Und dann hast du da oben quasi so eine Liste und das sieht einfach aus wie Google, nur
ja,
es ist nicht
Google. Ja, stimmt. Und also ich habe jetzt mal Radio Tux mal kurz gesucht und da kommt als erstes gleich der Wikipedia-Artikel und dann...
Was, wir haben Wikipedia-Artikel?
Radio Tux hat einen, ja.
Oh nein, warum haben wir keinen?
Ja, weil die noch keiner gemacht hat. Ah, muss mal unsere Hörer hart punchen.
Hart punchen.
vielleicht
sind wir nicht relevant
genug. Aber wir sind leider wahrscheinlich nicht relevant
genug. Aber Radio Tux ist relevant genug.
Radio Tux ist relevant genug.
Quatsch einfach. Tja. Dann sollen die auch keinen haben.
Wenn wir keinen kriegen.
Sehr schön. Also es ist schon ziemlich cool geworden, finde ich, ja. Also es sieht, wie gesagt, viel aus wie Google jetzt. Aber das ist nicht unbedingt was Schlechtes. Weil Google sieht ja auch, also die haben auch schon relativ viele Iterationen durchgehabt, bis das da halbwegs anständig aussieht. Und es ist nicht mehr so scheiße wie das alte DuckDuckGo, weil wenn du da mal drauf gehst,
ja, das ist
DuckDuckGo.com.
Okay, kann man das jetzt auch das jetzt schon in seine Menüleiste übernehmen und so?
Das weiß ich nicht.
Weil ich habe DuckDuckGo bei mir als Standardanstellung im Firefox.
Also bei dem alten DuckDuckGo, erstmal sieht es schon ein bisschen nicht so
ich
richtig
will jetzt
cool
aber
aus.
Auch noch, dass sie auch so lustige Spielchen haben wie Google.
Ja,
so
das kommt
alle
bestimmt.
Zwei, drei Tage. Weil deswegen benutzen wir doch alle nur Google.
Ja, natürlich wegen dem Google, das hat einen Namen. Dieses Google.
Das Doodle.
Google Doodle, genau.
Weil die immer tolle Doodles haben. Deswegen benutzen wir doch alle nur Google und mögen Google so.
Ja, genau.
Nur also, liebes DuckDuckGo, ihr seid auf dem richtigen Weg.
Jetzt kommen die Doodles.
Jetzt bitte macht Gack Googles.
Gacka Googles.
Genau. Oder so.
Das Problem bei dem alten DuckDuckGo war jedenfalls bei mir immer, dass du links und rechts so viel Platz hast für einfach weiß, also auf der linken Seite nur weiß und auf der rechten Seite nur Müll, den mich nicht interessiert.
Nur
und,
Müll.
Und da in der Mitte ist dann halt das einzig Relevante und diese rote Leiste kommt immer mit und das ist super Quatsch einfach. Ja, so. Aber ja, hier das Neue ist,
nicht mehr mit.
Das also Neue doch, ist super nice einfach. Also kommt nur noch ganz klein
das
mit.
Das Rote kommt oben ganz klein mit.
Aber ja, das ist voll in Ordnung. Gut, also das kann ich gut ab, weil dann weiß ich, dass ich noch auf der DuckDuckGo-Seite bin. Und du hast Endless Scroll, du hast quasi keine Seiten mehr.
Stimmt, ja.
Das ist schon echt nice, muss ich immer sagen.
Lädt immer nach.
No more results bei Radio Tux nach irgendwie zwei Seiten. Das ist ein bisschen weird. Also ist halt nicht relevant genug. Genau, deswegen alle Leute müssen DuckDuckGo benutzen, weil es ist nicht nur jetzt cooler aussehend geworden, sondern es schützt auch noch deine Privatsphäre. Und du musst keine Captures ausfüllen, wenn du zum Beispiel wenn du Tor benutzt. Was halt super, super nervig ist.
Sehr schön.
Finde ich gut. Ich finde es super gut.
Ja, sehr schön.
Nee, kauft dieses. Unsere Webseite nicht, das kann nix.
Findet kein Binär wieder oder was?
Nee, meine Firma.
Deine Firma findet es nichts? Bei DuckDuckGo? Du bist nicht relevant genug. Das ist wie ein Wikipedia-Eintrag
ich
haben.
Fand.
Das ist wie ein Wikipedia-Antrag bei DuckDuckGo eingetragen zu sein, quasi. So, das nächste ist was abzusehen war. Und zwar mit Facebook will Oculus das größte MMO bauen ever.
Oh,
und ich hab davor mein Anime gesehen und der hieß Sword Art Online und da hatten alle solche Brillen auf und dann wurden sie quasi gesappt und waren dann für immer in diesem Spiel drin. Und so ein bisschen so hat sich das angefühlt, also sah es jedenfalls aus. Aber ist ja nicht unbedingt was Schlechtes, wenn du quasi für immer in so einem Spiel gefangen sein willst. Ja. Was gibt's dazu noch zu sagen? Ich weiß nicht. Es war so ein bisschen reißerischer Titel von The Verge. Und aber gar nicht so viel Content.
Ja, es ist halt, ja, machen, sollen sie halt machen. Also.
Es wird halt super nervig, weil überall Werbung ist, so wie im echten Leben quasi.
Ja, schlimmer noch.
Noch schlimmer. Das ja. kommt dir dann direkt in deine Fresse rein, so dieses. Ja. McDonald's, du musst jetzt zu McDonald's gehen.
Also ich meine, es ist ja eh schon die einzige Werbung, der ich ausgesetzt bin, so diese Leuchtreklame, die halt am Straßenrand steht.
Schon genug, oder?
Das Internet ist werbefrei, Fernsehen ja. gucke ich nicht, Radio höre ich nicht.
Dein Internet ist werbefrei.
Ja, nee, das Internet ist werbefrei, Punkt aus Ende.
Punkt.
und von daher...
Ja, es muss halt einen Werbeblocker für das reale Leben noch erfinden.
Musste eine Werbe schon? Hat da schon einer was gemacht?
Du kannst vielleicht die Oculus Rift dann so hacken, dass die Google Glass dann so, dass sie es immer ausblendet.
Ja, da gab's auch.
Die erkennt einfach, wenn du das Werbung Straßen, und dann kommt nur schwarz.
Guckst irgendwo hin
oder sie blenden dir dann YouTube-Videos da ein.
Da gibt's den deutschen Street View Modus, das verpixelt das alles.
Nice.
Oh, wie gut das wäre, wenn du mit der Oculus Rift irgendwie durch die Gegend läufst und du siehst einfach nur alles verpixelt, weil die Leute so, hier ist Street View, nicht für euch.
Hä?
Oh, wie schön.
Genau, da gab es auch letztens erst ein Video von irgendeinem Internetanbieter, die quasi Netzwerk-Lag gezeigt haben mit der Oculus Rift, wie das so wäre im realen Leben. Und das war echt sehr lustig eigentlich. Lag. Es war quasi so ein Typ, der hatte eine Oculus Rift auf und dann eine Webcam da drüber und alles, was er normal gesehen hat, war dann halt um die, weiß nicht, 300 Millisekunden, war glaube ich das Schlimmste, verzögert und das ist halt eine dritte Sekunde, das ist halt voll lange, wenn du zum Beispiel Tischtennis spielen willst oder so.
Wenn du durch die Gegend laufen willst, aber da gewöhnst du dich noch einigermaßen.
Ja, da gewöhnst du dich dran, aber wenn du irgendwas machen willst, wenn du, keine Ahnung, wie irgendwas bewegt sich und willst es dann nehmen, aber es ist dann halt einfach schon ganz woanders, wenn du es aufheben willst.
Ja, früher bei früheren hier Kompakt-Digitalkameras konnte man das auch immer recht schön. Also heute mittlerweile so das iPhone, so die Kameras, die sind mittlerweile ganz schnell.
Ja.
So, wenn ich da irgendwie hier
mit wenn dem du dich bewegst,
im Raum mich rumbewege. Aber bei alten Digitalkameras und wo ich mich noch dran erinnere, es gab dann immer so so Videocamcorder mit elektronischem Sucher. Ja. Also wo man dann oben reingeguckt hat und was im Prinzip, man hat nicht durch das Okular, also über das Okular durch die Linse durchgeschaut, sondern man hat innen drin auf ein kleines Display geschaut im Prinzip.
Okay.
Und das hatte eine lustige Verzögerung dann immer.
Okay, weiß ich gar nicht mehr.
Das war bei den billigeren Modellen,
bei den
was aus heutiger Sicht fast schon wieder interessant wirkt. Ja.
Weil die billigen auch heute richtig teuer werden.
Wahrscheinlich also, wegen dem Effekt.
Weil er so cool ist einfach.
So ein bisschen Lag hinzufügen ist ja so schwer, ne?
Muss
man so viel zwischenpuffern.
Genau, muss man so viel State halten und alles. Schrecklich.
Ja.
Ich habe auch das Video mal dazu getan. Hm. Ist auf jeden Fall sehr lustig anzuschauen, muss ich sagen. So, jetzt noch eine News, die so nicht so.
Wenn wir schon bei reißerischen Sachen sind.
Ganz klein bisschen absurd waren, wo ich die Headline gelesen habe. Und zwar, die Chinesen benutzen eine Truppe trainierter Affen, um ihre Luftbasis zu verteidigen. Und ich habe mich gefragt, haben sie diesen Affen Waffen gegeben? Und dann auch, oh Gott sei Dank nicht.
Nee, das sind so Makakes, okay.
Ja, also was, also worum es tatsächlich...
In Wirklichkeit lächeln die nur in Kameras.
Nee, worum es tatsächlich geht, ist, dass sie ein riesiges Problem mit dieser Airbase hatten mit Vögeln. Weil die in diese Flugzeug-Engines reingeflogen sind, ja. Und jetzt haben sie einfach diese Affen genommen, die quasi die Vögel vertreiben einfach. Und sie haben keine Waffen. Das war's
schon besser. Hätten die Amis da drauf gehört, ja. Nicht so einen teuren Heli für POTUS entwickeln, einfach einen so einen Affen vorne drauf.
Vorne drauf sitzen so ein Affe, macht die Vögel alle weg.
Genau, und was die Affen quasi gemacht haben, einfach die ganzen Vögel gesnackt. Und die Eier und so, alles verscheucht. Ja,
wahrscheinlich
einfach nur verscheucht.
Die Eier und die Vögel verscheucht.
Ja, einfach nur verscheucht, genau. Und das hat wohl erstaunlich gut funktioniert, also das muss man auch sagen.
Und hoffentlich waren die Affen alle kastriert, weil sonst hast du jetzt deine Affenplage dann.
Ja, hast du ja sowieso. Und die fliegen, die springen dann in die Maschinen rein. So, ah, schon wieder ein Affe reingesprochen.
Ja.
Und der spritzt auch ein bisschen mehr. Zum
Naja, das klassische Ding irgendwie, wenn der Mensch irgendwie da eingreift. Ne? Ja. Naja, schauen wir mal.
Also sie haben schon 180 Nester vernichtet, die Affen. Das sind 6 bis 8 Nester pro Tag von jedem Affen. Dass man hardcore ist. Und dann haben sie jetzt überlaufen.
Kann man die hier in Deutschland irgendwie. Wir haben hier so Probleme mit so Borkenkäfern, habe ich gehört.
Da kann man bestimmt auch Raffen mit für einsetzen.
Die Ärzte da irgendwie auch so buchen.
Ja, Flammenwerfer kriegen die alle. Die, und dann.
Nee, das muss schon. In Deutschland muss das schon biologisch und tiergerecht laufen. Ne?
Okay, die werden gesnackt dann einfach?
Ja, keine Ahnung.
Ich frittiere
die dann nicht. Frittiert die. Mhm. Ja, okay.
Okay, ja. Kommen wir wieder zu ernsten Sachen.
Was?
Die erste Version von LXQT ist da.
Was ist das so? LX.de nur nicht?
Genau, LX.de ist ja mit RazorQ zusammengegangen und die haben jetzt die erste, also die portieren LX.de auf Qt, weil Qt einfach die Zukunft ist und da ist
haben jetzt die gesagt, erste Version. Ist
ja, okay. Ja,
ist so. Wer sagt, ist so. Dass Qt die Zukunft ist?
Yeah. Ist so, hat doch gerade der Ingo gesagt, Mann. Qt,
also Trolltech, Nokia.
Trolltech, die heißen doch schon so.
Digis, Digitas, Digi irgendwas.
Trolltech heißen die.
Nee, Trolltech gibt's nicht mehr.
Ja, nee, ist klar. Ja,
Trolltech war irgendwann dann
Nokia gibt's auch nicht mehr. Trolltech gibt's nicht mehr, Nokia gibt's nicht mehr. Ist doch alles traurig, oder?
Ja.
Aber Qt gibt's ja, noch.
Ja, anscheinend Qt ist die Zukunft. Es hat alle Firmen zerstört, die es je hatten.
Vielleicht sollte es Facebook die mal kaufen. So, wir brauchen jetzt Qt für unser neues Oculus Rift. MMO. Was ist die Zukunft, hat Ingo gesagt.
Ja, hab ich gesagt. Ja, selbst bei Canonical Unity sitzt ja auch demnächst auf Qt, deswegen alle sitzen auf Qt.
Solange es keiner kauft, auch, ist glaube ich okay.
Auch LX.de und die erste Variante oder eine der ersten stabilen Versionen jetzt 07 von LX Qt ist draußen, könnt ihr euch mal angucken. Ja, also es ist auch die Zukunft von LX.de. Die
Zukunft von allen
und,
Dingen.
Und ich find's gut. Also ist vor allem, dass sich da mal zwei Projekte zusammengetan haben und was Neues schaffen, statt so wie es immer sonst ist, hier irgendwie wir forken und es wird irgendwie
ja, außer
wahrscheinlich
von
immer
gekauft,
besser.
Muss man auch sehen.
Ja.
Ich find's lustig, die haben als Logo einen Pizzaschneider. Ich weiß nicht wirklich so, aber es ist halt einfach so. Jedenfalls auf dem Logo,
ist doch gut.
Auf dem Screenshot drauf.
Naja, wahrscheinlich ja, Razor Cute noch. Ja.
Razor.
Ja.
Laser Cute.
Aber Pizzaschneider ist schon besser als Razor. Hm? Pizzaschneider Cute.
Kann man sich mal angucken.
Ja, sehr schön.
Wenn man eine neue Dingsumgebung sucht.
Klar, wenn man eine neue und stabile, Umgebung sucht, dann kann man das mal ausprobieren.
Ja. Ja, ich meine, wenn mir KDE zu bunt wird, dann, benehme ich das mal.
Mach das.
Bin ich dabei.
Finde ich gut, dass du dich da so, dass du da frei bist quasi.
Ja,
das Coole ist ja auch, den Manager kann man ja relativ leicht austauschen und das alles andere wird noch funktionieren.
Ja, ich werde das demnächst mal auf meinem Rechner hier testen.
Ja,
und
genau.
Kann euch erzählen, wie gut es ist.
Okay.
Ihr könnt aber auch testen und es uns in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Gut, dann, auch eine ganz wichtige News. Samsung hat jemand rausgeschmissen.
Mhm.
Oder?
Ja, sie haben schmeißen wahrscheinlich ab und zu mal Leute raus.
Ja, aber diesmal haben sie den Chefdesigner rausgeschmissen.
Nee, nicht rausgeschmissen.
Nee?
Was? Replaced nur.
Ja.
Ja, da replaced und der geht irgendwie an eine andere Division oder so bei Samsung. Was weiß ich, macht jetzt Kühlschränke oder so. Ja,
der
gab halt ein bisschen Kritik, ne, über das S5, dass es halt irgendwie, also dass zum Beispiel HTC mittlerweile in dem Preissegment wesentlich wertigere Handys abliefert und wesentlich besser designt und so.
Aber macht Verlust mit der Geschichte und Samsung druckt Geld.
It prints money.
Ja.
Ja.
Das, also so schlecht kann es ja nicht sein.
Steht natürlich auch auf einem anderen Blatt.
Auf welchem Blatt steht es denn?
Ich fand es einfach nur interessant, auch vor dem Hintergrund,
Ich wusste gar nicht, dass die dann Designchef haben.
Ja. Du hast gedacht, da sitzt der.
Das ist so scheiße, die können keinen Chef haben. Das machen irgendwelche Affen, die sie da eingekauft haben.
Von irgendeiner chinesischen Air Force Base abgehauen sind.
Nee, die haben sie jetzt an die chinesische Air Force Base verkauft. Die haben jetzt gesagt, okay, ihr seid fertig mit eurem Job. Jetzt könnt ihr das weitermachen.
Ja, also was ich damit meine ist, ich finde jetzt nicht, dass die Samsung-Geräte irgendwie schlecht aussehen, das würde ich damit nicht sagen, aber ich weiß nicht, jeder hat irgendwie schon mal was von Johnny Ive und so gehört, aber noch keiner hat was von dem Typen gehört, der da für den größten oder einen der größten Elektronikkonzerne der Welt irgendwie Handys designt.
Dass du die einen immer nicht aussprechen kannst.
Wahrscheinlich Dong Hong.
Ja.
Chang Dong Hong. Das geht so einigermaßen. Ja. Also selbst diesen Matthias Duarte, der da lange Zeit der Android-Design-Guru war, der so einen zweifelhaften Geschmack kleidungstechnischer Art hat. Den kennen irgendwie in unserem Umfeld einige, aber ich wüsste jetzt niemanden, der diesen Samsung Mobile Design Chef kennt.
Dong Hoon hätte ich ihn jetzt ausgesprochen.
Was? Huhn?
Huhn.
H-O-N. Dong Hoon?
Dong Hoon. Huhn. Ja.
Also es steht da so, ich möchte ihn jetzt nicht beleidigen, den Mann.
Nein, machst du schon nicht.
Finde ich gut. Ja, gut. Personalgeschichten.
Personalgeschichten, das fand ich jetzt so, okay. Also ich weiß nicht, bei Smartphone ist es jetzt viel so geworden, du hast einfach nur ein riesiges Display und dann hast du ein ganz bisschen Brezel drum und dann ist das ja eigentlich auch schon wieder. Und was hinten drauf ist, scheißegal, weil du guckst ja nicht hinten auf dein Telefon, guckst vorne auf dein Telefon. Da, wo ein riesiges Display drauf ist.
Du vielleicht.
Ja, sorry. Bin ich da ja auch biased, ja, quasi.
Aber genau. Die Leute, die Chefs von dem Typen, die haben leider auch auf die Rückseite geguckt und
haben gesagt, they didn't like it. Das sieht aber scheiße aus. Hast du das denn dabei gedacht? Ja, das kann schon sein. Na gut. So ist es halt, Leute gehen und kommen und machen welche anderen Sachen. Überraschend. So, weiter geht's zum Posteo-Transparenzbericht.
Posteo-Transparenzbericht, genau, das ist ja dieser Mail-Dienstleister
aus Berlin. War?
Verkaufen dir Mails.
Verkaufen sie mir Mails?
Mhm. Also sie verkaufen dir Mail-Accounts.
Aber den ganzen Account oder nur die E-Mails? Einzeln.
Jedes Mal.
Wir haben 20 neue E-Mails für dich. Willst du die kaufen?
Die halten dir so Karten vor. Du musst sie ziehen.
Nee, so, du hast 20 neue E-Mails. Willst du die lesen? Dafür musst du aber diese 20 E-Coins kaufen. Kannst du die dann alle lesen.
Und jedes Mal, wenn du eine verschickst, musst du auch Geld bezahlen.
Ja, natürlich. Ja. Das kostet dann aber 2.
Das ist Posteo und die haben...
Posteo. Genau.
Posteo ist ein kleiner Mail-Dienstleister, Mail-Provider aus Berlin, ich glaube, Kreuzberg. Ja. Und die machen halt sozusagen das, was Up.net mit Social Networks gemacht hat. Die sagen halt, ja, hier kriegst du ein Postfach, ist werbefrei, kostet aber.
Das ist ja prinzipiell erstmal keine schlechte Sache.
So ist das. Und als wäre das noch nicht nett genug gewesen, so prinzipiell, und es hat deutscher E-Mail-Provider und so, haben die demnächst, weil das jetzt halt ihr Geschäftsmodell ist, haben sie einen Transparenzbericht für 2013 vorgelegt, in dem sie auflisten, wie viel Ersuchen von Sicherheitsbehörden über Datenauskunft und was für Ersuchen sie in 2013 erhalten haben. Das sind ganze 7 Stück. Ich meine, okay, Posteo ist jetzt halt nicht
vielleicht aber 7 größte Stück heißt ja schon, dass die Leute sich um alles kümmern quasi.
Genau, das ist ja eigentlich so das Entscheidende in dem Moment. Selbst diese 7 sind ihnen anscheinend 7 zu viel.
Ja.
Ja, so soll das ja verstanden
werden. Von den 7 also, sind sogar eigentlich nur 2 schon zu viel.
Das ist ja das Nächste. Sie sagen ja, sie haben 7 Ersuchen gehabt und haben...
Mussten bei
nur einer auch wirklich Daten rausgeben, was häufig daran lag, dass in anderen Fällen, dass sie in der Regel begründen konnten, dass sie das einfach
formal nicht
korrekte Bestandsdatenabfragen waren. Das ist schon mal kein gutes Zeichen für die deutschen Sicherheitsbehörden. Aber ich glaube auch...
Einmal war der Fälle von Behördenwillkür.
Ja, genau.
Das ist schon echt weird.
Ja. Gleichzeitig gibt's dann da einen Fall, dass in einem Falle wohl die Polizeibeamten bei den Menschen im Büro in der Geschäftsadresse vorbeigekommen sind und den mehr oder weniger bedroht haben. Zumindest ist das die Schilderung von dem Mann hinter Posteo, dem einen Chef, der da Chef ist. Ja. Und da, ich habe das irgendwo auf Twitter auch gesehen. Ich finde es jetzt gerade nicht mehr. Der hat dann auch irgendwie eine komplettes Foto oder PDF von den Strafbefehlen, die seine Anwaltskanzlei gegen die verschiedenen Polizisten Strafanzeige oder was gestellt hat. Man merkt halt, okay, der nutzt das, also zum einen mal erstmal finde ich das ziemlich korrekt, zum anderen, der nutzt das halt momentan einigermaßen geschickt aus als Werbemaßnahme.
Funktioniert auch, wir darüber reden
und ich finde das auch gut so.
Ja.
Hier
Strafanzeige heißt es übrigens.
Strafanzeige, genau.
Oder Dienstaufsichtsbeschwerde.
Daraus geht in der Regel ein Strafbefehl hervor.
Genau, so. Oder Dienstaufsichtsbeschwerde quasi.
Ja, genau, gibt halt zweierlei. Das eine ist halt so, du beschwerst dich bei seinem Dienstherrn, also bei der Polizei, und das andere ist, du beschwerst dich bei einem Gericht sozusagen, dass der als Mensch nicht okay ist.
Nicht cool ist.
Ja. So. Und ja.
Aber das heißt auch, er hat sich darum quasi schon Gedanken gemacht und er hat extra einen Anwalt, der sich um solche Sachen für ihn kümmert, und das ist eigentlich eine coole Sache.
Anscheinend, ja. Ich meine, klar, der kann das auch ein Stück weit als Werbemaßnahme, auch die Kosten, die er da für den Anwalt jetzt investiert, verbuchen. Vor allem.
Meinst du, er kann das absetzen? Steuern? Werbekosten.
Rechtsstreitigkeiten von der Steuer absetzen, das wäre toll. Nee, aber natürlich, also wie gesagt, man kann, der kann das sicher zum Teil auch als Werbemaßnahme sehen.
Ja.
So. Interessant an der Sache ist dann wiederum, dass im Prinzip, so habe ich es zumindest mitbekommen, diese kleine Provider Posteo dadurch mehr oder weniger die Telekom gezwungen hat, auch so einen Transparenzbericht zu veröffentlichen.
Weiß ich nicht, also die kamen so schnell hintereinander.
Laut, der Christian Ströbele von den Grünen hat da schon länger irgendwie auch gewettert, dass das sein muss.
Okay.
Häufig ist in dem Falle immer so die Frage, dürfen die das überhaupt veröffentlichen? Also weil halt offiziell, wenn so eine Behörde bei dir anfragt und zum Beispiel jetzt eine Überwachung von einer Einzelperson oder so genehmigt ist als TKÜ, dann ist es nach deutschem Recht
Du darfst zumindest nicht demjenigen, der überwacht wird, Bescheid geben.
Aber ja, also es ist zumindest zulässig, dass du das dem Provider untersagst, seinen Kunden auch nach erfolgter Abhörung darüber zu informieren.
Genau, du darfst nicht den Moment, einzelnen Kunden.
Ob es aber in dem Moment stattgefunden hat, dass es dem Provider untersagt wurde, das steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Ich gehe mal davon aus.
Also so oder so ist es, du darfst demjenigen, der überwacht wird, nicht Bescheid geben.
Genau.
Das darfst du nicht machen. Aber hinterher zu sagen, wir hatten 30.000 Überwachungen, wo ist denn das Problem? Also,
naja, wie gesagt,
das ist ja dann nur eine Zahl, aber und du gibst ja nicht dem einen Kunden dann die Informationen.
Das sehe ich ganz genauso, aber natürlich, das werden irgendwelche Anwälte bestimmt wieder anders sehen.
Genau, ja.
Aber
schwierig zu sagen.
Das ist, ja, ich finde das auch, ich finde das eine Pflicht, darüber zu informieren und darüber so ausführlich wie möglich zu informieren. Wenn man dann jetzt nämlich hier mal den Bericht von Posteo mit dem von der Telekom vergleicht, dann steht bei Posteo halt fast schon so mehr oder weniger einzelfallmäßig da, was haben wir da gemacht, was haben wir da gemacht?
Ja.
Also warum wurde das abgelehnt, warum wurde das abgelehnt? Und bei der Telekom stehen halt so Zahlen, so
ganz schön viele fucking Numbers.
So eine Million insgesamt Fälle kommen da zusammen.
IP-Adress-Inhaberdaten, das kommt dann garantiert halt von diesen Abmahnungen, genau, von dem Abmahn-Shit, ja.
Genau, also wir haben etwa 50.000 Anschlussüberwachungen. Das muss man natürlich dahingehend relativieren, dass ja der Telekom das Netz gehört, also in vielen Fällen, dass sie sozusagen der größte deutsche Telekommunikations-, also Festnetzprovider sind. Da ist zu erwarten, dass die da ein bisschen mehr haben als andere. Auch 440.000 fast Verkehrsdatensätze.
Ich weiß nicht,
was sind genau Verkehrsdatensätze? Das unterschlüsseln sie hier dann mit ein bisschen Legalese auf. Auskunftsersuchen.
Hört sich auch nach.
Das ist nur mit ganz viel immer wieder Paragraf 100a Strafprozessordnung, bla. Also man sieht hier auch immer ganz deutlich, okay, die Telekom verschanzt sich irgendwie immer hinter, ja, aber wir müssen das.
Wir müssen das, bla. Ja. Weil das Internet.
Und Posteo sagt halt an vielen Stellen einfach nur so,
Wir haben uns darum gekümmert.
Ich guck so, dass ich so wenig wie möglich rausgeben kann.
Ja, ich glaube, Posteo hat quasi bei der Anzahl von Anfragen mehr Leute zur Verfügung, diese Anfragen zu beantworten, als bei der Telekom. Wenn die irgendwie, keine Ahnung, 1 Million IP-Adressen, IP-Anfragen haben, dann haben die da nicht quasi, wie viel waren es da, 7 zu 1 im Jahr, sondern die haben es dann halt, keine Ahnung, 10 zu 1 Million Leute, die das dann bearbeiten können. Mhm. Und das muss man natürlich auch immer in Relation sehen. Ja, aber trotzdem, ist schon krasse Zahlen eigentlich, also. 1 Million bei wie viel Menschen, wie viele Internetanschlüsse haben wir in Deutschland?
Die Telekom. Mhm.
Naja, also. Das gar nicht. Du musst nach Haushalten gehen, ich weiß nicht, wie viele Haushalte haben klar, in Deutschland. Ja, Internetanschlüsse.
Also, es kann ja auch dein Telefon sein, oder?
Schon. Na, dann ist es sogar noch mehr. Ich weiß nicht, es sind fast 70% der Haushalte haben Internetanschluss. Aber ich weiß nicht, wie viele Haushalte wir haben in Deutschland. Hm. Bei 80 Millionen Leuten.
Haushalte in Deutschland.
40 Millionen.
Ja, Bevölkerung, Haushalte, durchschnittlich, bla, bla, bla.
20 Millionen Anschlüsse, die bei der Telekom sind.
Deutschland hier. Haushalte, also, 44 Millionen, Haushalte.
Siehst du? Habe ich doch gerade gut geschätzt, oder?
40,4 Millionen Haushalte.
40 Millionen Haushalte, davon sagen wir mal 70% haben Internet, davon ist die Hälfte Telekom, keine Ahnung, 18 Millionen Anschlüsse Telekom.
Das heißt quasi, die haben für die Hälfte aller Leute IP-Adressen rausgegeben?
Wieso? Bei 18 Millionen?
Achso, 1 Million, ein Achtzehntel. Ja, quasi.
Voll. Ja, das ist immer noch zu viel.
Immer noch viel zu viel, stimmt. Schön.
Ja, also im Wesentlichen ist das genau auch, warum. Da kann man dann zumindest auch noch eine Statistik machen, okay, aus welchen Gründen.
Ja.
So.
Und wie viel haben sie abgelehnt?
Das ist halt einfach kein, okay, es steht hier auch einmal das Wort Transparenz nur auf der Seite. Das ist halt einfach, zweimal. Das ist halt keine Transparenz. Das ist halt nur so wenig wie möglich rausrücken irgendwie. Weiß nicht. Hm. Mich überzeugt das jetzt nicht so. Ich meine, es ist die Telekom. Also. Irgendwas erwartet.
Ja, sehr schön. Kommen wir wieder zu den schönen Sachen.
Schöne Dinge?
Ja.
Ja.
Was ist das nächste? Ich habe hier
Lesefu.
How to be German in 25 Easy Steps.
Mhm. Fand ich sehr lustig.
Das von mir.
Ja, könnt ihr euch einfach mal durchlesen. Also natürlich wieder ein paar Stereotype bedient. Aber,
das ist das mit den Hausschuhs und so. Ja, das ist super.
Es war sehr lustig zu lesen.
Mhm.
Also könnt ihr euch mal durchlesen, was ihr alles machen müsst, dass ihr an roten Ampeln stehen müsst und dass ihr Berlin halb mögen dürft und dass ihr Bayern hassen müsst und so weiter und so fort.
Ja, ist ja auch so. Apfelsaftschorle.
Ja, das sowieso.
Apfelsaftschorle ist auch das Beste von allen
Getränken. Eat Sauerkraut.
Mm, keine Mag Sauerkraut. Nee. Buy the red mixed man.
About Berlin.
Genau, hate Bavaria. Speak freely about sex. Love your car.
Obey the red man.
Ja. Watch Tatort.
You must obey.
Watch Tatort. I will.
Genau.
Hast du schön, so schön.
Ja.
Schön, viele Sachen.
Also, wenn ihr mal wissen wollt, was wir Deutschen, was uns Deutsche ausmacht, das lesen oder wenn ihr nicht deutsch seid, dann hört ihr wahrscheinlich auch nicht zu. Ja, ne, vielleicht gibt's ja Leute, die wollen Deutsch lernen und hören deswegen zu. Außerdem haben wir ja zum Beispiel ein paar Schweizer Hörer. Und wenn
die können dann auch mal Deutsch werden.
Wenn die Deutsch werden wollen, müssen sie das erledigen.
Ja, zum Beispiel. Wow. Sauerkraut essen ist das Wichtigste. Ja,
genau.
Eat German
oder Bread. Österreichische Hörer. Ja. Ihr wisst, was ihr tun müsst. Gut, dann deine Sachen. Working from home.
Genau, du musst jetzt die ganzen Sachen, die du toll gefunden hast.
Ja, ganz kurz. Der Matt Gammel, das ist ein iOS im Wesentlichen, glaube ich, Freelancer, der schon länger da von daheim aus arbeitet, und der hat da mal einen Artikel geschrieben, was es alles so braucht, wenn man von daheim aus arbeitet. Und da ich gerade immer mehr auch am Umstellen meiner Arbeitsumgebung so bin, immer mehr von daheim aus arbeite, fand ich das mal ganz interessant zu lesen. Da sind so ein paar andere Anmerkungen drin, wie zum Beispiel, ne, wer ist dann der Feind, wenn ihr daheim seid? Ja, dummerweise ihr selber.
Ja, der innere Schweinehund ist der Feind.
Genau. Genau.
Du musst sie einfach erschießen.
Speziell, wenn es so wie jetzt gerade irgendwie, Es ist ja immer so, entweder ist kein schönes Wetter, dann hat man aber auch keine Lust, irgendwas zu arbeiten, oder es ist schönes Wetter, dann geht man raus.
Und dann hat man keine Lust zu arbeiten.
Und so, ne? Genau. Und weil man am Abend davor so lange bis spät in die Nacht Serien geguckt hat, kann man am nächsten Morgen nicht früh aufstehen und so. Ja, ja. Dann A Guide to Modern Java, weil wir hier so große Java-Freunde sind.
Jetzt sag mal, was Lustiges über Java.
Ich hab's mal kurz überflogen. Ich benutze kein Java.
Ah, das ist lustig.
Ich benutze Groovy in den meisten Fällen. Groovy. Und deshalb betrifft mich das insofern häufig nicht, dass ich das halt alles schon seit Jahren benutzen kann. Also Closures und so gibt's halt in Groovy schon lange und so. Und dieses Modern Java, das ist halt jetzt irgendwie so ein Guide, wie man jetzt zum Beispiel heutzutage mit Gradle und so.
Was ist ein Gradle?
Ganz nett Applikationen bootstrappt.
Was kann das?
Naja, das ist so im Prinzip.
Das macht dieses ganze Boilerplate-Shit für dich, oder?
Genau,
was?
Das ist so ein
Boilerplate. Schlimm genug, dass du sowas brauchst überhaupt. Tool.
Naja, jeder hat so seine Vorlieben. Ich kann da
ja, ich stehe nicht auf Pain.
Ganz gut zurecht.
Sorry. Also ich bin da eher nicht masochistisch veranlagt, muss ich sagen jetzt.
Naja, ich finde halt, Java hat immer noch eine große Berechtigung in vielerlei.
Ja, zum Beispiel in Android-Apps. Oder so.
Meinetwegen da, aber die kriegen es ja dummerweise gerade nicht hin mit ihrem Build-System. Aber ja, kann man sich mal durchlesen. Einfach auch wieder mal so, auch wenn man jetzt irgendwie der große Rubyist ist oder so, auch mal über den Tellerrand gucken. Kann nie schaden. Das sind halt einfach nur zwei Artikel, wo man sich mal angucken kann, wie sich auch hin und wieder, also ich erlebe das immer wieder, dass halt irgendwie Leute über Java ranten, die irgendwie vor 10 Jahren in der Uni das letzte Mal Java benutzt haben. Mhm. Und das ist dann eine Kombination aus, erstens, ja, da hat sich halt viel getan. Und zweitens, vor 10 Jahren an der Uni konntest du halt auch keine Software entwickeln. Tut mir leid. also speziell okay, wenn man es halt so blutig mit Java gelernt hat. Muss man die Leute auch immer wieder darauf hinweisen. Wenn sie meinen, Java wäre doch irgendwie total doof. Immer.
Java ist total doof.
Der Magic Mirror. Das ist ein lustiges Projekt von einem Typen, der einen Raspberry Pi, glaube ich, in einen Spiegel hinten reingebaut hat. Also der hat ein Display hinter einen Spiegel gebaut und hat dann so ein kleines Dashboard mit Wetteranzeige und ich glaube auch Kamera und Gesichtserkennung, wenn ich mich nicht mehr täusche, eingebaut. Ja, ganz cool gemacht und er hat das halt mal alles ziemlich genau dokumentiert.
Super genau dokumentiert sogar. Also quasi mit allem so, was er für ein Display genommen hat und wo er das dann auseinandergeschraubt hat und wie er den Controller abgebaut hat. Und also echt super, super, super detailliert. Aber das ist ziemlich cool eigentlich. Mhm. Ich verstehe halt nicht, warum jetzt wieder nur ein Drittel von dem Dings wirklich Webseite ist, aber so ist halt.
Das von der immer, Breite her?
Das ist immer dieser Effekt, so du gehst auf eine Webseite und es sieht oben okay aus und dann gehst du weiter runter und dann denkst du so, oh Gott, links ist irgendwie die Hälfte frei und rechts ist irgendwie auch nochmal ein Viertel.
Ja, das ist halt auch ein Tumblr-Blog, ne? Also
das macht's nicht besser, sorry.
Ja,
das ist einfach
sondern das erklärt nur, warum es nicht so gut aussieht.
Aber sonst natürlich, wie er zusammen geschrieben hat, ist schon sehr cool, weil wenn man das mal selber gemacht hat, dann weiß man, was das für ein riesen Aufwand ist, das, was man gemacht hat, zusammenzuschreiben. Ja. Und deswegen auch Respekt von meiner Seite für Leute, die sich die Mühe machen, weil das ist echt ein Scheiß.
Ja, aber ich finde, das ist auch immer eine ganz gute Methode, weil, also je nachdem, wie man das macht, egal ob man das nebenher macht oder nachher, zu reflektieren.
Ja, meistens ist es aber so, du willst dann eigentlich Bilder haben und dann sagst du, okay, hätte ich eigentlich da machen sollen, wo ich es...
Ja, vielleicht hatte, also ich gehe mal davon aus, dass er die Bilder nebenher gemacht hat.
Ja, genau,
also,
aber du musst es trotzdem machen und darum geht's.
Aber du musst es danach dann trotzdem noch zusammenschreiben und das ist eigentlich ganz cool, wenn du dann auch nochmal zurückblicken kannst, was wollte ich eigentlich und womit bin ich am Ende rausgekommen.
Ja.
Vor allem vor dem Hintergrund, dass ich auch finde, dass, okay, das ist halt ein Spiegel und das ist von der Form und allem her recht einfach. Das ist halt auch echt vom Aussehen her richtig cool, was der da hinten rausgekriegt hat mit dem Spiegel und auch die Grafiken und so, die sehen richtig stark aus. Was eben jetzt was ist, was ich persönlich jetzt aus dem Home-Selfmade-Bereich häufig nicht so kenne. Da wird auch gern mal ein bisschen so mit grauen Boxen irgendwie
oder gearbeitet. Oder mit Duct Tape.
Und Duct Tape, genau, und so. Und Ich finde das cool, wenn sich da jemand Mühe gibt, weil so wie das Ding im Prinzip da ist, ich habe, wenn ich ein bisschen mehr Zeit hätte, ich hätte riesig Lust, direkt loszulegen, so ein Ding in die Wohnung zu bauen.
Ja.
Ja.
Und zum Schluss läuft ein Chromium Kiosk Mode, was eigentlich sehr nice ist. Weil ich ja. hab das auch schon gemacht und das funktioniert relativ gut, erstaunlicherweise.
Und das ist ja das nächste, warum es mich auch noch interessiert hat, wie ich in der letzten Sendung mal erwähnt hatte, beschäftige ich mich gerade auch mit Kiosk-Geschichten und fand es da auch interessant, was der da so an Erkenntnissen hatte währenddessen. Klar, der hat jetzt nicht genau das gemacht, was ich jetzt persönlich gerade will, aber so Thema Browser-Kiosk-Mode. Einfach auch, wenn man bedenkt, dass die ganze Anzeige da hinten in dem Spiegel, dass das eine Webseite ist, wie viel man heute also schon mit einer Webseite machen kann und was halt einfach den Vorteil für ihn hat, dass er das dann auf seinem normalen Rechner bis dahin testen konnte. Ja, und das nicht erst irgendwie in irgendeinem proprietären SDK dann irgendwie auf das Display brennen musste oder so, sondern dass er das erstmal so lokal testen konnte und dann am Schluss die fertige Version auf dem Display laufen lassen konnte. Das finde ich schon ziemlich stark.
Ja, sehr cool, auf jeden Fall. Und hinten benutzt du dann für irgendwelche Sachen PHP noch und das ist auch voll in Ordnung für dieses Projekt. Also da sehe ich überhaupt gar kein Problem mit.
Ja. Genau.
Sehr cool. Sehr cool, auf jeden Fall.
Super geil.
Super
geil. Und jetzt das Geilste von allem. Emojis. Ich liebe Emojis. Ich habe Emojis bei mir mittlerweile zum Beispiel. Jedes Log-Statement, wenn ich eine iOS-App entwickle, jedes Log-Statement enthält irgendwie ein Emoji mittlerweile. Vor allem seit man in Mavericks so einfach diese Emoji-Tastatur herkriegt und da mal ganz schnell Emojis reinhacken kann, weil ich kann einfach das viel schneller ein Emoji reinsetzen, als jetzt irgendwie einen riesen Satz zu schreiben. So.
Zum Beispiel der Poop.
Genau, Poop vor allem.
Eigentlich nur Poop.
Nee, also in der Regel halt hier Daumen hoch und so. Also so einfache Dinge wie Daumen hoch und Daumen runter für gut oder schlecht gelaufen oder ich arbeite gerade freizeitmäßig an einem Puzzlespiel und da habe ich mir im Prinzip dann, ich habe das Spiel momentan, also die Logik komplett gebaut ohne Interface, sondern ich habe mir im Prinzip was gebaut, das mir halt immer dann in ASCII-Art sozusagen das Spielbrett ausgeben kann und dann halt an den jeweiligen Positionen, weil es halt auch gerade im Prinzip Dinge sind, die man in gewisse Richtungen schieben kann, das sind dann halt Emojis mit den Pfeilen.
Ja.
Also ich kann mir sozusagen jede Spielsituation, sodass ich das auch nachher schön Unit testen kann, als so ein Array ausgeben lassen, wo an den richtigen Stellen so Pfeile sitzen als Emojis. Ja. Sieht ganz witzig aus.
Auf jeden Fall. Sieht halt schon cooler aus wie A und V für Pfeile oder die Dreiecke.
Genau. Und der Zach Holman hat das mal so absolut auf die Spitze getrieben, was man alles so mit Emojis machen kann. Das fängt dann bei so Kleinigkeiten an, wie man kann seinen Rechnernamen im lokalen Netzwerk ein Emoji geben und dann taucht man auch so auf. Man kann
aber
AirPort Extreme,
ich würde es nicht machen,
Emoji als Namen geben.
Also im Hostname, der Hostname laut RFCs oder laut, ich weiß gar nicht, laut RFCs darf keine Emojis beinhalten.
Ja.
Aber es geht.
Ja, es genau. Geht. Es geht, also zumindest halt mit einem Mac und das ist ja das.
Es geht auch mit Linux, aber du musst halt mit die Linux, Magic Codes wissen.
Oder halt sowas Cooles wie, das finde ich schon einen der coolsten Ausschlusskriterien dann, den WLAN-Namen über eine AirPort Extreme, wenn man den halt als da ein Emoji reinsetzt, das kann dann halt ein Mac lesen so einfach und andere halt vielleicht.
Überall sieht es halt verkrepelt aus. Noch nicht mal mein Firefox kann das anständig, ist schon ein bisschen traurig.
Dann so Dinge wie, klar, ich kann meinem iOS-Device einen Emoji als Namen geben und dann taucht das in iTunes auf, lame. Etwas, was ich auch ständig mache, was die meisten Leute, die ich kenne, die Apps entwickeln, machen, ist, dass wir unseren Listen auf dem Homescreen, also den Folders auf dem iOS Homescreen, geben wir Emojis als Namen, die beschreiben, was da drin ist, anstatt jetzt irgendwie uns irgendeinen Text auszudenken.
Was das nächste ist, Variablen-Namen müssen Emojis sein.
Variablen-Namen, das geht.
Ja, natürlich, aber es geht nicht überall. Es muss halt deine Programmiersprache unterstützen.
Ja, also ich glaube in Objective-C mit dem neuen Clang und so kann man das schon. Das
in Python geht es auch. Du musst es halt vorne sagen, dass du jetzt Unicode benutzen möchtest. Ansonsten sagt er, nee, fick dich, da sind Sachen drin, die sind doof.
Ja, also die härteste Variante, also erstmal dann hier noch, man kann auch sein Passwort unter OS 10 mit einem Emoji
Das kann man bestimmt besonders toll eingeben.
Ja. Aber die härteste Sache finde ich dann halt echt, dass er seinen Account-Name und sein User-Home-Verzeichnis, also den Namen des Verzeichnisses, dann
echt
ein Emoji genommen hat, und dann siehst du halt auch
das
im Terminal nachher an den Fahrtangaben,
garantiert,
siehst du halt ein Emoji.
Ja, das geht, das geht
alles, was
in irgendwelchen Apps geht
Hallo,
es krachen.
Und
alles.
Das auf HFS Plus.
Ja, nee, das, ich würde es nicht empfehlen, so einen Scheiß zu tun. Also nicht, wenn man mit seinem System wirklich arbeiten will. Lass den Scheiß.
Ja, das Problem ist halt, wenn irgendwas dann dieses UTF-8-Shit nicht in den Dingen ab kann.
Ja, das kann,
und es gibt
das kann fast jede Software nicht. Also
das verkrippelt relativ oft wahrscheinlich.
Ich würde es nicht tun. Haltet euch an ASCII und
genau, und keine Leerzeichen in eure Dateien.
Genau.
Die ganzen bösen Sachen.
Ü gibt's nicht.
Und mehr als 8 Zeichen ist eh blöd.
Genau.
Sowieso. 8.3 Namenskonvention immer noch.
Ja.
Ja, richtig.
Bis ins Grab.
Genau.
So.
Da hat immer mein Vor- und Nachname komplett rein.
Und wenn du zu viel hast, dann kannst du es immer noch Tilde schreiben.
Tilde 1 und Tilde 2,
wenn's, je nachdem, wie viele Wörter dahinter noch kommen, natürlich.
Tilde.
Ist ja wohl klar.
Okay, kommen wir zu den Picks.
Picks.
No such thing as a fish podcast.
Genau, und das ist ein Podcast, den haben wir vom Hörer, wir hatten das geschickt. Irgendjemand hat gesagt, der ist voll lustig und den müssen wir unbedingt hören. Und dann habe ich das tatsächlich gemacht.
Okay.
Und es war ziemlich lustig. Und zwar, es geht darum, No Such Thing as a Fish ist ein Podcast wie das Buch des unnützen Wissens, wenn ihr das kennt.
Ja.
Quasi, du hast 30 Minuten lang Leute, die dir irgendwelches unnützes Wissen erzählen und sich darüber freuen. Und es macht schon ein bisschen glücklich, wenn man es so hört. Die Leute, die die Show machen, sind von QI, vom BBC. Also QI ist quite interesting. Und es sind quasi die auch sonst irgendwie diese absurden Fakten irgendwo herziehen. Und das sind dann, die treffen sich, reden lustiges Zeug, und danach weiß man ganz viele unnütze Fakten, die man dann nie wieder für irgendwas benutzen kann, außer wenn man quasi betrunken ist und irgendjemanden
voll leihen will.
Es sind so viele Fakten, dass man sich danach dann schon wieder nicht mehr daran erinnern kann, was man gerade gehört hat. Also so geht's mir jedenfalls. Aber die Webseite ist auch toll. Sie haben hier so eine Cloud, die aber irgendwie ein Ball ist. Und sie haben zu allen Dingen, die sie besprochen haben, die Fakten nochmal zusammengetragen. Und ist sehr, sehr lustig. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist ein relativ frischer Podcast und sie machen das jede Woche. Und sind 3 Monate oder sowas. Das sind jetzt gerade bei 8, glaube ich. Und es ist ein sehr cooler Podcast. +1 und Like und so. Sehr schön. Nächster ist
Ich spiele gerade AfD oder NPD.
Ja, das hatte Schmidtler auch uns vorgeschlagen, doch mal zu picken.
Die ersten 2 Mal habe ich gleich direkt falsch gelegt.
Echt?
Nö.
Eine war tatsächlich, habe ich der NPD zugeordnet, war aber leider die AfD, und das andere genau andersrum. Es ist schon, es ist nicht so einfach,
wie man denken würde.
Man sollte denken, es muss da eigentlich hinkriegen. Aber
Gott sei Dank sind wir nicht politisch oder so.
Nee, also es ist schwierig, die 2 Parteien zu unterscheiden.
Mhm.
Und deswegen gibt es diese nette Webseite, scheint von der Piratenpartei zu sein, oder zumindest jemand, der die Piraten toll findet.
Ja, von den jungen Piraten anscheinend.
Okay.
Ja.
Die Hippies.
Und dann kommt ein Zitat und man muss sagen, ist es die AfD oder ist es die NPD? Die liegen ja scheinbar nicht so weit auseinander.
Zumindest mit den Aussagen irgendwie kann man sie aneinander nicht so.
Ja.
Ne?
Genau.
Und so.
Aber das hat natürlich nichts über irgendwas zu sagen.
Nein, aber ihr sollt definitiv wählen gehen.
Ihr müsst
und da haben wir auch gleich noch den passenden Wahlwerbespot. Was hat die EU je für uns getan? Könnt ihr euch angucken.
Aber ich finde es ja tatsächlich gar nicht so gut geschauspielert.
Ja, war halt ein Studentenprojekt oder ein Dingsprojekt. Das sieht man auch.
Ist aber trotzdem.
Aber es ist schön gemacht und
schön gemacht.
Ihr wisst, warum ihr danach wählen gehen sollt. Dann hat der Rantale einen Rant von jemand anders?
Der Rantale.
Rantale hat einen Rant. Rent a car, rent a Rantale.
Es ist, beziehungsweise war mal wieder Republika.
Und es wurde mal wieder eröffnet mit Sascha Lobo.
Wir haben da gar nicht darüber geredet.
Nee, finde ich auch okay.
Finde ich auch okay. Finde also, ich auch gut.
Republika, denke ich immer so im Nachhinein, wäre ich hingegangen. Nee, hätte wahrscheinlich auch nicht viel gebracht. Ja, ich bin nicht groß netzpolitisch aktiv.
Ja, vielleicht solltest du das machen.
Ich würde immer gerne.
Obwohl, dann hättest du versagt.
Dann hätte ich versagt.
Wie die ganze Netzgemeinde.
Die ganze Netzgemeinde hat versagt.
Inklusive Sascha Lobo. Der hat nämlich,
er ist nämlich der Kopf der Netzgemeinde.
Ja, der hat ja die Webseite netzgemeinde.de.
Ja, deswegen hat er ja versagt.
Netzgemeinde hat versagt.
Sascha Lobo hat versagt.
Sage.
Ja. Jeden, der sich irgendwie für Freiheit im Internet und so weiter interessiert, kann ich mal empfehlen, sich diese Predigt mal abzuholen. Mich hat's fast überzeugt, dass ich mal DigiGas auch wieder was spende.
Und dann doch nicht.
Nö, das liegt eher an anderen Gründen.
Oh Mensch.
Ich finde das gut, was die machen. Ich frage mich dann immer nur, ob 5 Euro angemessen sind oder 50 oder 500. Und
der 500.
Sind wir immer gleich schnell bei einer Sache so, ja, das stemmt man mal nicht so einfach so kurz.
So. Ja, oder dich selber engagieren in
noch schöner, ja, dann sind wir bei dem Thema, wenn es mir jemand bezahlt. Also
wieso wie, nachts machst wie du doch nichts? Auch.
Wir haben das Mimimi einfach übersprungen. Ich habe 2 Nächte nicht geschlafen, weil ich gearbeitet habe.
Du könntest auch netzpolitisch
dich aktiv. Um mir mein Geld zu verdienen, dass ich der DigiGas spenden kann irgendwann.
Aber nicht machst. Du bist.
Wird ja irgendwann noch überwiesen.
Also DigiGas, die digitale Gesellschaft, ein Verein, der sich um netzpolitische Sachen kümmert.
Aber der hat versagt. Der hat versagt.
Naja, der hat nicht versagt.
Aber der hat nicht versagt. Das ist gut.
Zum Beispiel in der EU macht. Und dem kann man beitreten und dann machen viele Leute gute Dinge.
Das ist schön. Ich will sowas halt echt, also ich möchte das einfach so still unterstützen, so. Aber ich will da jetzt nicht gleich wieder Mitglied werden und Pflichten übernehmen. Doch, oder so. Reicht's nicht,
ich versuche, da jetzt mal Mitglied hier. Fördermitglied werden. Was kann man dann machen?
Ich will auch gar nicht irgendwie, da muss mir immer gar keiner kommen mit. Ich will das nicht von der Steuer absetzen und so. Das ist mir alles zu aufwendig. Ich will einfach nur wissen, dass mein Geld da
ist. Ja, aber guck mal, da kann man doch hier, kannst du
also
doch
sagen. Also ich will eine 10, solide Dividende, 10 ist, was ich sage.
10 Euro monatlich.
Genau.
Kann man täglich, doch hier,
minütlich, sekündlich.
Ja. Obwohl monatlich finde ich schon fast wieder
zu viel.
Zahlungsweise.
Einmal jährlich.
Als Flatter.
Ehrlich.
Ja. Ja. Kann ich nur zu raten, sich das auch mal zu Herzen, zu Gemüte zu führen. Sich zu überlegen, was einem das wert ist, dass die Leute da für uns machen.
Ja,
ich fand auf jeden Fall.
Ich mache gutes Beispiel voran hier.
Sehr schön.
Und ihr macht das dann alle mit, weil wir pöbeln euch jetzt an, dass ihr bei der digitalen Gesellschaft Mitglied werdet.
Und bei uns auf Flatter drückst.
Bei uns auf Flatter drückt auch noch natürlich oder die digitale Gesellschaft.
Erst auf Flatter drücken und dann könnt ihr versuchen, bei digitalen Gesellschaft irgendwas zu tun.
Machen wir doch gleich hier während der Sendung noch. Das Formular ist ein bisschen assi, aber okay, dann klickt man sich hier halt durch irgendwie, weil es scheint meine Chrome Auto-Completion irgendwie nicht zu übernehmen hier.
Nee, dann geht's nicht.
Das ist ja echt assi. Das hätten sie auch mal besser machen können. Aber hey, ja, dann könnt ihr weitermachen. Ich werde jetzt mal hier Mitglied. Wollte ich eigentlich schon lange machen.
Schon immer.
Ja, wollte ich schon lange machen. Ist jetzt ein guter Grund, es endlich mal zu tun. So. Ja, womit geht's weiter? Ich habe gerade keine.
Ja, mit dir, glaube ich.
Nur mit dir. Ich hab nichts mehr und
Okay, was versteht da? Was ist als nächstes?
Patapap.
Patapapap. Ah, lustiges Ding. Warte mal, muss ich mal kurz irgendwo aufmachen. Patapapap.
Lädt bei mir nicht.
Lädt bei dir nicht?
Nee, das macht 0 von 156. Vielleicht muss ich hier irgendwelche Google-Shit noch zulassen oder so. Oh Gott, was passiert?
Was tut er?
Das ist echt super nervig.
Können wir bitte wieder total, irgendwelche
total gut.
Soundboards
du kannst,
haben?
Stimmt.
Nein, das ist scheiße.
Das erinnert mich, als ich als Kind das erste Mal einen Rechner hatte und so auf der Tastatur.
Ja, hey, das ist total geil.
Ich kann Keyboard spielen, nicht.
Das ist total gut. Also wenn man mal richtig entspannt auf seiner Tastatur rumhauen will.
Das hört sich mal wieder mehr Disharmonie mit ihren Arbeitskollegen.
Hör auf, Ingo. Goddammit.
Aber es ist so schön. Ja, also
kannst du nachher machen. Kannst du nachher alleine zu Hause machen. Ja.
Nein, Sinn, diese Webseite hat keinen tieferen Sinn, aber es ist total schön. Du drückst auf deiner Tastatur Buchstaben und dann erscheinen bunte Bilder, Zuckungen auf deinem Display und gleichzeitig spielt es irgendwelche Töne ab. Es ist total befriedigend.
Ja. Das ist so ein bisschen so wie damals, wo du noch nicht gewusst hast, wie du das Beep von der Shell abstellst und dann immer entfernen gedrückt hast und dann beep, beep, beep. Nur es hat den entgegengesetzten Effekt gehabt, weil es war super nervig. Aber es ist eigentlich immer noch super nervig. Eigentlich ist es gleich.
Ist immer super nervig.
Der Beep. Beep, 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 beep.
Ja, beep, geht's weiter. Lost weiter Vikings.
Jetzt. Lost Vikings kann man sich kostenlos runterladen.
Und ein Returnable.
Ja.
Unreal Tournament spielen.
Ja, und Unreal Tournament auch. Also Lost Vikings ist ein altes, keine Ahnung, was ist, Anfang 90er oder sowas, Spiel. Ich habe es noch in Schwarz-Weiß gespielt, weiß ich, weil der Bildschirm nicht bunt war. Und du musst mit den Wikingern Sachen tun und kannst zwischen denen hin und her springen. Die müssen aber teilweise alle überleben und so, ganz lustig gemacht. Kann man sich jetzt kostenlos zumindest die Windows-Variante von Battle.net da irgendwie runterladen. Muss ich auch gar nicht anmelden fürs Battle.net. Hab ich einfach so runterladen. Finde ich total gut.
Was super Burst bei dem Lost Vikings. Du hast drei Leute, die können alle nacheinander sterben, aber du brauchst immer alle drei. Ja. Das heißt, du bist eigentlich gefuckt, sobald der erste gestorben ist. Und die tun dann so, als ob du es noch schaffen könntest, aber du schaffst es nicht.
Hm. Ja. Böses. Aber ja, man kommt auf jeden Fall ein bisschen weiter im Spiel, auch aber an irgendeiner Stelle brauchst du dann wieder alle und dann hast du ein Problem. Das ist verkackt einfach. Aber es ist trotzdem lustig. Und dann kam gerade noch eine News rein, irgendwie das nächste UT, also das nächste Unreal Tournament soll irgendwie kostenlos total toll irgendwie auf GitHub zusammen entwickelt werden und für macOS und Linux und Windows
irgendwie rauskommen. Ist es komisch, ich lese dir gerade so What's a Catch. Das erste, es wird lange brauchen, bis fertig ist. Das zweite ist, the game will is playable. It will be free, not free to play, just free. Ja. Und dann we will eventually create a marketplace where developers, modders, artists can give away, buy or sell mods and content.
Ja, ich habe dazu noch was ausgegraben, nämlich dass es jetzt auch ein Announcement gab gestern, die Roadmap der Unreal Engine 4, also was sozusagen die Entwickler von Epic planen, da reinzumachen in naher Zukunft, ist jetzt veröffentlicht auf Trello. Das heißt, man kann sich die Engine Roadmap anschauen und man kann bei Trello dann auch voten. Das heißt zwar, es gibt keine Garantie, dass es nachher auch so kommt, wie ihr da wollt, aber ihr könnt da mitmachen und könnt euch anschauen, was Epic vorhat mit der Engine, was ja mit dem zusammenpasst, dass es mittlerweile mehr so ein Abo-Modell ist. Das heißt, man ist kontinuierlich immer an der neuesten Version der Engine
beteiligt. So ein bisschen wie das von Adobe, oder?
Ja.
Das Adobe, wie heißt das noch?
Ja, Cloud. Creative Cloud.
Cloud Photoshop.
Abo.
Genau.
Dings.
Abo.
Ich müsste es wissen, Premium ich kriege Monaten Rechnungen, aber ich weiß es nicht.
So ist es.
Ich verdränge sie.
Das ist gut.
So. Finde ich ziemlich interessant, was Epic da für einen Weg eingeschlagen hat.
Sehr schön. Oder? Ja.
Und zu guter Letzt was von mir, was mir irgendwie heute auf Twitter begegnet ist, wo einer irgendwie so einen Text irgendwie vergrafikt hat, dass irgendein Kollege wohl irgendwie mal gemeckert hat, dass ihm die Löffel irgendwie abhanden kommen würden auf Arbeit. Er hätte irgendwie 6 dabei gehabt und er hätte jetzt nur noch 2. Und dann haben sie irgendwie ihm alle, immer wenn sie Mails geschrieben haben, haben sie unten dran in weiß, also weiß auf weiß, dass man es nicht sieht, irgendwie immer Spoon, 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 Spoon dazu geschickt. Und er hat halt einen Gmail-Account und dann hat ihm halt alles irgendwie überall haben Ads halt Spoons gehabt.
Das ist eigentlich sehr awesome.
Und das erinnert mich an einen Prank, den wir mal jemandem gespielt haben.
There is no spoon.
Ja, there is no spoon. Wir haben mal irgendwie, Studium glaube ich war das oder so, wo wir auch total unerwachsen waren. Aber heute kann man darüber lachen. Haben wir immer wieder, also es war halt total unklug, sein Facebook eingeloggt, den Rechner entsperrt rumstehen zu lassen.
Das ist grundsätzlich eine schlechte Idee.
Und die einfacheren Dinge waren dann natürlich irgendwelche lustigen Statusmeldungen oder so zu veröffentlichen, aber hin und wieder ist dann halt mal auch was anderes passiert und bei einem ist es dann mal passiert, dass wir halt irgendwie umgestellt haben, dass er halt nicht mehr auf Frauen, sondern auf Männer steht. Und davon sieht man halt erstmal nichts in der Timeline. Und dann hat er das auch nicht mitbekommen. Und wir haben das irgendwann auch nicht mehr gewusst. Und irgendwann auf einmal sagt er so, Mann, ich kriege hier die ganze Zeit echt komische Werbung bei Facebook. Angezeigt. Und dann ist mir aufgefallen, dass irgendwie in meinem Profil steht, dass ich auf Männer stehe.
Das ist eine nette Sache eigentlich.
Ja. Eine meiner ersten Berührungen mit Target Advertising, die wir damals erlebt haben.
Funktioniert.
Scheint zu funktionieren, ja.
Okay, damit sind wir durch.
Böse Pranks.
Böse. Nicht, ja. Do not try this at
home. Genau, nicht nachmachen. Genau,
könnte zu Lachen führen.
Ja,
böse. Oder zu Punchen.
Punchen. Von dem anderen.
Ja, der andere puncht dich.
Kann sein.
Wenn du das tust.
Muss man aufpassen.
Oder wenn du seine Vorlieben andersrum von männlich auf weiblich stellst.
Oh, je nachdem.
Vielleicht auch.
Oh yeah.
Gut, dann war's das für diese Sendung. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf.
Jo.
Und
Dinge.
Habt Spaß.
Die am Gerät. Andere, ja, was sagt der sonst noch?
Nix.
Ja, also aber alles schon erledigt.
Alles schon erledigt.
Ja, Haken dahinter. Bis zum nächsten Mal.
Jo.
Tschüss. Ciao, ciao.